Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Bevor es losgeht, ein kurzer Werbespot.
Philipp, wir sprechen ja immer darüber, dass wir unser Depot diversifizieren sollen. Und ich bin gespannt, du hast heute was mitgebracht, richtig?
Genau. Marcel, wusstest du eigentlich, dass viele Luxus- und Sammelgüter wie Rolex-Uhren oder Birkin-Taschen in den letzten 10 Jahren besser abgeschnitten haben von der Rendite her als der S&P 500 oder zum Beispiel auch der DAX 40?
Okay, und wie finde ich diese?
Das machst du mit unserem heutigen Werbepartner Splint Invest.
Was ist das?
Splint Invest ist ein reguliertes Schweizer Finanzinstitut, welches dir aktiv hilft, dein Portfolio zu diversifizieren. Wir sagen ja immer selber, breit gestreut, nie bereut, und sie bieten dir einen einfachen Zugang zu verschiedenen Anlagealternativen. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Das klingt mir sehr nach Luxusuhren oder auch vielleicht leckeren Whisky.
Genau. Aber auch Kunst ist mit dabei. Und das Schöne ist, zertifizierte Experten von Splint Invest prüfen jede Investition sorgfältig und unabhängig, um sicherzustellen, dass nur die vielversprechendsten Anlagen investierbar sind auf ihrer Plattform.
Aber das ist sicher teuer, oder?
Nein. Und da ist das Schöne, genau hier geht Splint Invest einen richtig entspannten Weg. Sie demokratisieren diese Nische, indem sie die Anlage vorfinanzieren und die Anteile in sogenannte Splints aufteilen, sodass du als Privatanleger bereits ab 50 Euro einsteigen kannst. Marcel, es gibt bereits per Web und per App einen Zugang und es gibt 9 Kategorien. Weitere sollen folgen, zum Beispiel Luxusuhren, Whisky, Kunst, Diamanten, Handtaschen, Wein, Rum, Autos, aber auch Lego sind dabei.
Und wenn ich das jetzt mache, was kostet mich das?
Und das finde ich sehr, sehr fair tatsächlich, weil sie nur beim Verkauf einer Anlage berechnen sie dir eine Pauschalgebühr von 2%. Also das bedeutet, sie sind tatsächlich sehr, sehr daran interessiert, dass du die höchstmögliche Rendite bekommst und davon gibst du dann 2% ab. Klingt doch fair, oder?
Ja, das klingt absolut fair. Und wie kann ich mich anmelden?
Das ist ganz einfach. Das machst du natürlich über unseren Link in den Shownotes. Und mit dem Code Aktien, das A von Aktien groß geschrieben, erhältst du ganz einfach 50 Euro Startguthaben und kannst dir auch gleich deinen ersten Splint kaufen.
Ja, das klingt super. Also habe ich es richtig verstanden? Ich nehme einfach den Link, lade mir die App herunter, gebe den Code Aktien, A groß geschrieben, ein und kann direkt mit 50 Euro loslegen.
Genau, da hast du recht. Werbung Ende. Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen, auch in dieser Woche, zu unserer Folge Nummer 198. Heute wird's romantisch, lieber Philipp. Wir haben gefragt, liebe Community, nenne uns die eine Aktie. Und da gab's doch interessante Einsendungen.
Genau.
Wir haben das Ganze ja auch vom Gebiet her eingegrenzt. Also wir wollten keine US-Aktien zum Beispiel.
Nur auf Deutschland.
Genau, nur auf Deutschland, richtig.
Die eine deutsche Aktie, wenn du sie kaufen müsstest,
und keine Wahl hättest, also nur die eine, ja, ganz wichtig. Und da haben wir doch viele Einsendungen, die haben wir uns doch mal unter die Lupe genommen heute im Rahmen unseres Hauptthemas. Philipp, bei dir gibt's echt gute Neuigkeiten.
Ja, echt gute Neuigkeiten. Also als allererstes, ich muss tatsächlich sagen, die Sonne scheint, Marcel, und ab nächste Woche werde ich davon profitieren. Und du hast es ja damals auch mitbekommen, ich hatte ja echt Trouble mit unserem Handwerker. Also kurzer Abriss dazu. Wir haben einen Elektriker gefunden, der wollte uns PV aufs Dach bringen und war dann letztes Jahr, ich glaube im November oder im Dezember hier und sagte dann auch, naja, ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann es losgeht, wegen Lieferschwierigkeiten etc. Haben wir gesagt, ist gar kein Thema, wir wollen aber die Preise sichern und dieses Jahr zahlt man ja keine Mehrwertsteuer. Und hat gesagt, gar kein Problem, schicke ich ihn alles zu, hat er uns zugesendet. Und dann hat er mich Ende Mai angerufen und hat gesagt, wir würden gerne in der und der Woche montieren kommen. Und da habe ich gesagt, naja, ich bin beruflich nicht da. Und dann hat er gesagt, ach so, okay, wann würde es denn passen? Da habe ich gesagt, die Woche. Und dann hat er gesagt, okay, die Woche. Habe ich mir extra Urlaub genommen für die komplette Woche. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann rufe ich eine Woche vorher an und du weißt es. Dann sagt er, ja, Herr Reibold, Sie sind dran, wenn Sie dran sind. Hä? Ich habe mir extra Urlaub genommen. Ja, aber Und dann sagt er, das ist ja gar kein Problem. Sie können auch raus aus dem Vertrag. Mein Glück war, dass ich dann raus bin aus diesem Vertrag, ohne dass wir eine Strafe zahlen mussten. Und ich hatte ja eine Woche Urlaub. Und das Schöne ist, wir haben natürlich das Geld ja schon zusammengespart. Also wir kaufen bar die PV-Anlage und dann habe ich mir einfach jemand Neues gesucht. Und wir reden ja sehr oft über die Aktie, und ich glaube, du warst auch schon investiert, von Enphase Energy. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kommt nur noch das Beste vom Besten mir ins Haus. Mhm. Und dann habe ich ein Unternehmen gefunden aus Düsseldorf, ein Startup, Soli heißen sie. Sie sind nicht wirklich ein Startup. Sie kommen aus den Niederlanden, kommen jetzt nach Deutschland. Und ich hatte innerhalb von 2 Tagen das Angebot. Alles lief digital. Dann haben sie mir eine Anleitung geschickt, wie ich alles ausmessen musste. Es war eigentlich nicht schwierig. Also ich habe es hinbekommen. Das ist der Beweis dafür, dass es nicht schwierig ist.
Ja.
Und was soll ich sagen? Am Montag
ist es soweit.
Wird montiert. Ich werde auf jeden Fall auch Bilder posten. Enphase. Dazu gibt es ja natürlich dann auch Solarmodule von Jinko Solar, also auch eine Aktie, die wir schon ein paar Mal besprochen haben. Soli heißt das Ganze. Es war super. Also ich muss es tatsächlich sagen, ich bin total begeistert und der ganze Support auch hinten dran etc. Und dann dachte ich mir, Mensch, das könnte ja auch ein Mehrwert für die Community sein. Hab auch gleich dort dem Geschäftsführer geschrieben und er hat gesagt, Mensch, das könnte passen, Philipp, du kannst super gerne über uns sprechen. Also solltet ihr tatsächlich eine PV-Anlage brauchen, suchen, euch mal ein Angebot einholen, würde ich sagen, packen wir euch den Soli-Link in die Shownotes. Ganz wichtig, wir haben tatsächlich bezahlt, gekauft, unterschrieben, bevor ich die hier auch hier erwähnte und bevor ich sie auch angeschrieben habe. Ja,
das stimmt.
Und ich freue mich total und ich finde es auch super spannend, weil sie haben auch gesagt, ich darf das natürlich auch mal ein bisschen dokumentieren. Und das machen wir jetzt. Also nächste Woche werdet ihr erfahren, wie die Montage gelaufen ist. Und dass ein Unternehmen auch sagt, ja, mach das, auch bevor alles auf dem Dach ist.
Ja.
Hut ab. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Und wir freuen uns, dass Soli jetzt erstmal temporär hier mit im Podcast vertreten ist. Marcel, soll ich gleich sagen, was ich heute noch mitgebracht habe?
Na klar,
los. Ich habe ein bisschen was, also wir brauchen viele Antidepressiva heute. Ich habe ein bisschen was Deprimierendes zur deutschen Wirtschaft dabei. Dann sprechen wir natürlich über unseren Anleihenfonds, wie der so gelaufen ist. Ich habe einen Fondsmanager entdeckt und wir beide sind ziemlich begeistert. Und es gibt auch jetzt die Möglichkeit, wir haben Geld investiert und ihr könnt mit uns gemeinsam investieren. Dann sprechen wir über die Deutsche Bahn und wir sprechen natürlich über Heißluftfritteusen, verschiedene Löwen. Wir haben sie in Berlin schon gesichtet, aber sie waren es nicht. Und 2 Löwen sind eigentlich in die ewigen Jagdgründe gegangen die Woche. Mhm. Es wird super spannend. Was hast du uns denn alles mitgebracht?
Ja, neben natürlich einigen Quartalszahlen, die diese Woche stattgefunden haben und bekannt geworden sind, gibt es einen neuen Deal. Außerdem gibt es ein Unternehmen, was recht stark investieren möchte in etwas für uns relativ Unbekanntes. Außerdem werden wir über einen Wirkstoffforscher sprechen und dann kommen natürlich dann auch noch die Investmentideen. Die Ideen aus der Community, welche eine deutsche Aktie, das wird unser Hauptthema sein. Und ja.
Ich habe noch was. Ganz wichtig, wir werden am Ende des Podcasts, wir haben 5.000 Euro investiert. Wir werden es beweisen, wir werden es euch zeigen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt, Marcel, bitte die Quartalszahlen, wie immer, kostenlos, aber nicht umsonst.
Genau, es war natürlich eine wirklich ich sag mal, starke Woche voller Quartalszahlen. Ich habe versucht, so viel wie möglich auch zu posten, was nicht immer ganz einfach war, weil natürlich auch der Tagesrhythmus nicht immer ganz im Einklang mit den Quartalszahlen gab. Und deswegen die Highlights heute rausgepickt. Vielleicht zuvor noch kurz zum Großen und Ganzen. Die Fed hat diese Woche nochmal um 25 Basispunkte erhöht. Auch die EZB ist mitgegangen. Und hier sieht man eben doch aufgrund der verschiedenen Vorzeichen, die die jeweiligen Volkswirtschaften mitbringen, gibt es trotzdem erstmal die Zinsschritte, die aber auch so teilweise erwartet waren und von der Börse jetzt auch nicht negativ behaftet sind. Ich fange mit dem Positiven an, ganz klar, Microsoft war, und das muss man sagen, trotzdem mit den Quartalszahlen bombastisch. Ja? Also man hat 710 Millionen US-Dollar mehr Umsatz erwirtschaftet, als das überhaupt erwartet war. 56,2 Milliarden US-Dollar sind am Ende geworden, plus 8,3%. Immer noch heftiges Wachstum für diese Größe, das darf man ja auch nie vergessen. Auch gewinnseitig hat man deutlich mehr reporten können, als das erwartet wurde. Selbst die Cloud nach wie vor top unterwegs und da ist so ein bisschen auch, naja, ich sag mal, auf der Ausblick und auch ein bisschen Negativität reingekommen, einfach weil, und das war so das Haar in der Suppe, das Cloud-Wachstum könnte irgendwo begrenzt sein. Ich würde dagegen sprechen, ja, es kann natürlich saisonal sein, dass man auch mal vielleicht ein bisschen weniger Wachstum reporten wird, vielleicht für die Cloud. Trotzdem darf man ja nicht vergessen, es sind noch andere große Punkte und alles wird auf das Thema KI natürlich auch mit ausgerichtet. Man ist breit aufgestellt und ich glaube, dass das hier, wenn es mal zu gewissen Schwankungen kommen sollte im Umsatz, dann ist das eher peripher, also kurzfristig der Fall. Und insofern ist dieses kurze Minus, was wir gesehen haben, eher an Gewinnmitnahmen geschuldet, denn die Aktie ist ja wirklich gut gelaufen. Ich glaube, wenn man hier einfach weiterhin überzeugt ist, dass dieses Unternehmen der Zukunft top aufgestellt ist, sollte man sich hier nicht von kurzfristigen, ja, leichten Ausblicken irgendwo auch beeinflussen lassen. Ne? Wir bleiben investiert. Daher der Disclaimer-Hinweis natürlich, was soll man dazu sagen,
Für mich ist das auch einfach ein Wachstumsunternehmen mit steigenden Dividenden, Aktienrückkäufen und das ist dieser berühmte Schneeball, ja. Also ich sag's immer wieder, ich glaube, wann habe ich die? Letzte Woche doch erst, ja. Wir werden dieses Jahr die 3 Billionen Market Cap sehen.
Richtig, ja.
Und noch einen Aktiensplit. Also genau, meine Aktien kriegt ihr nicht.
Ja,
das genau. Möchte ich hier auch mal gesagt haben. Also, es ist ein tolles Unternehmen. Jetzt noch Activision wird auch klappen.
Ja, wenn das noch funktioniert, wird es natürlich noch mal interessant. Auf der anderen Seite Produktivität und Geschäftsprozesse, 10% Wachstum. Die Cloud mit 15%, währungsbereinigt wären es sogar 17% gewesen mit ordentlich Wachstum. Und Personal Computer ist natürlich das Thema aktuell, was nicht so gut läuft, wie es auch schon bei Intel und bei anderen der Fall ist. Hier ging es 4% zurück. Insgesamt muss man sagen, top. Noch stärkere Ergebnisse hat Alphabet geliefert in diesem Quartal. Hier sieht man, dass die Werbeeinnahmen zurückkommen, beziehungsweise noch stärker zurückkommen, als es erstmal erwartet war. Gewinnseitig 10 Dollar Cent je Aktie übertroffen. Bei 1,44 ist das prozentual schon doch gewichtig. Der Umsatz mit 7% mehr als im letzten Jahr, im Jahresvergleich, sind 1,8 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz als erwartet. Das ist schon wirklich deutlich über den Erwartungen. Und das ist wirklich gut. Und hier sagt man auch, dass weiterhin natürlich die Dynamik anhält, dass es doch ordentlich wiederkommt, dass man sehr widerstandsfähig ist, sehr robust auch durchläuft aktuell. Und das sind positive Tendenzen. Auch bei Alphabet gibt es kleine Änderungen im Management. Hier wird man den einen oder anderen neuen Posten schaffen. Das wird auch nochmal spannend strategisch. Und auch hier liegt der Fokus weiter auf KI. Hier möchte man auch weiter investieren und auch natürlich mehr anbieten, jetzt wo man auch BART, also das KI-Modell von Alphabet, in Europa starten lässt.
Ich bin gespannt, ich habe die Woche, ich weiß gar nicht, wo es war, weißt du, dass der CEO von Microsoft und Alphabet, die haben über 100 Mal das Wort KI verwendet im Earnings Call?
Echt?
Ja.
Buzzword.
Und was auch so tatsächlich ist, beide haben eigentlich auch angekündigt, sie wollen eigene Chips entwickeln. Ich bin gespannt, wie sich das auf Nvidia auswirken wird.
Ja, die Frage ist, welche Chips, ne? Also,
ja, sie das muss ja nicht ihre, die Rechenzentren Chips sein. Sie wollen ihre Rechenzentren. Wollen sie selber mit eigenen Chips designen?
Ja.
Also, ich glaube, hier ist, für mich ist noch so, ich muss mir eine Cash-Reserve aufbauen, weil ich glaube tatsächlich, ARM wird hier der große Gewinner.
Mhm. Weil sie die halt dann beauftragen werden wahrscheinlich.
Nee, ARM, die macht ja dieses ganze
genau,
Design.
Dieses Design
ja Designtechnische.
Ja.
Und das Schöne ist, alle Chips, die über ARM designt werden, da gibt es ja auch noch eine Umsatzbeteiligung.
Das ist
natürlich,
ja.
Ich glaube, ARM könnte ein richtig schöner Dividendenwachstumswert sein.
Ja, und zeigt vielleicht auch, wie teuer Nvidia, also wie teuer die Produkte für Nvidia sind, dass die Unternehmen natürlich versuchen, da auch eine gewisse Unabhängigkeit zu erzielen. Ich meine, Apple macht schon lange vor, ja. Die wollen weg auch von den Broadcom-Sachen und die wollen da eigene Sachen entwickeln, das ist ja ganz klar und verständlich. Ja, wird natürlich auch eine Zeit lang brauchen, um die Performance einzuholen und man möchte ja auch nicht zweite Wahl haben. Ne? Meta Platforms, finde ich, Highlight dieser Quartalswoche, Wahnsinn. Also, weiß nicht, da hat Zuckerberg einfach gezeigt, was aus Meta rauszuholen ist. Kompletter Wandel, 1 Milliarde mehr Umsatz als erwartet. Das ist bei 32 Milliarden natürlich prozentual noch viel mehr, als es bei Alphabet der Fall war. Und auch gewinnseitig, dazu muss man sagen, hat man nicht mal so viele Aktien zurückgekauft, wie das im vorangegangenen Quartal ist. Das heißt, das Ergebnis eigentlich noch viel stärker und unterstrichener. Hut ab, die Aktie reißt natürlich auf neue 52-Jahres-Hoch, ist immer noch auf dem Weg zum Allzeithoch und das ist wirklich insgesamt super stark. Das muss man einfach so festhalten. Hut ab. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei bin, aber egal. Top. Also Hut ab, dass ihr so schnell das Ruder und so konsequent rumreißt, das ist schon wirklich verblüffend. Klar, 2024 wird auch wieder mit vielen Kosten einhergehen, gerade auch für das Thema Realty Labs. Aber trotzdem, Hut ab. Insgesamt positiv, die Börse feiert es. Meta-Aktie weiter on fire und auch eines der besten Tech-Werte, die wir in diesem Jahr gesehen haben.
Deswegen folgt uns natürlich auch super gerne auf Instagram.
Genau, kommen wir zu eher weniger erfreulichen. Das ist zum einen Danaher hier. Hier gibt es zwar ein gutes Quartal, man hat die Erwartungen übertroffen, wenngleich auch natürlich ein Umsatzrückgang, wie erwartet, auch stattgefunden hat. Tendenziell, also das liegt auch daran, dass man natürlich weniger Covid-Umsätze hat und deswegen auch dieses Einmaleffekt auch hier wieder ein bisschen federn lässt. Auf der anderen Seite ist der Ausblick ist auch nicht der absolute Knaller. Dennoch muss man sagen, die Danaher-Aktie natürlich insgesamt ist das ja trotzdem positiv, man läuft und läuft und läuft und der Abwärtstrend noch intakt. Mal schauen, wann der Ausbruch kommt. Ich glaube, sobald hier die ersten positiven Tendenzen wiederkommen, ist auch Denner hier ein weiterer Kauf wert oder kann man wieder aufstocken oder wenn man nicht drin ist, einsteigen.
Es kommt auch jetzt bald die Abspaltung des Wassergeschäfts.
Genau.
Das darf man auch nicht vergessen. Ich finde einfach auch, also diese Aktie hat trotzdem in 5 Jahren 148% gemacht. Ja, also das ist keine Aktie, die hier seitwärts läuft. 400% in 10 Jahren. Die Aktie ist stark und dieses Danaher hier Business System einfach mal anschauen auf der Webseite. Ich glaube, das liefert extremen Mehrwert. Ich glaube auch, man könnte hier überlegen nochmal, wenn man investiert ist, über einen Sparplan aktuell nochmal seine Position zu vergrößern, weil ich glaube auch dieses Wassergeschäft ist ein so interessantes Geschäft, auch wenn das selbstständig an der Börse ist, es gibt wenig Pure Plays für Wasser tatsächlich an der Börse.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du völlig recht. Und für das dritte Quartal erwartet man auch niedrige, einstellige prozentuale Wachstumsraten. Das ist zumindest schon mal kein Rückgang. Und es zeigt auch, dass man natürlich, ich sag mal, klar, so ein Einmaleffekt wird dann erstmal wieder oder fällt dann wieder zurück auf die normale Basis. Und das ist halt hier jetzt zu beobachten. Und das Gleiche sehen wir auch bei Thermo Fisher. Die würde ich auch gleich noch mit anbringen. Hier hat man auch die Ergebnisse deutlich, ich sag mal, verpasst, bei 310 Millionen US-Dollar weniger, bei 10,69 Milliarden. Umsatz ist schon doch deutlich. Und man hat vor allen Dingen auch aufgrund des makroökonomischen Umfelds die Umsatz- und EPS-Prognosen angepasst. Das heißt, auch hier ist man ein bisschen skeptischer für die nächsten Monate. Heißt aber langfristig jetzt auch nicht, dass man jetzt verkaufen oder Angst haben muss, dass die Aktie jetzt einbricht. Das ist natürlich Quatsch. Sehr starker Dauerläufer, der auch nie billig bewertet ist. Und jetzt ist mal so eine gewisse Wachstumsdelle zumindest erstmal vorhergesehen. Heißt ja nicht, dass es eintritt. Ja. Ne, man ist hier eher konservativ unterwegs, kann natürlich auch dazu führen, dass man dann überrascht.
Ich habe eine Frage. Mhm. Wir haben hier, also mal charttechnisch gesehen, wir waren am 8. April 2022 bei knapp über $600. Dann am 16. August 2022 $600. Dann ein Jahr später waren wir auch im Januar, ein halbes Jahr später, waren wir auch wieder bei so knapp $600. Dann im April $600. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie so ein kleiner Widerstand. Kann das sein?
Ja, richtig, genau. Also $600 ist so der Widerstand. Der ist definitiv da. Da gibt es auch nicht viel drum herum zu reden. Aber was man halt hier auch nicht vergessen darf, seit 2022, also Anfang des Jahres 2022, ist diese Aktie in einem Seitwärtstrend. Wo andere Aktien stark verloren oder eingebüßt haben, ist es hier doch ein recht stabiles Seitwärtsverfahren.
Also könnte auch hier wieder der Aktiensparplan
der würde sich ja auszahlen, weil man natürlich über den Zeitraum der Seitwärtsphase, und die könnte sich jetzt natürlich weiter fortsetzen, aufgrund dessen, dass man jetzt den Ausblick ein bisschen gesenkt hat. Da ist natürlich wenig Musik da erstmal für kurzfristigerseits, aber langfristig ist man hier natürlich gerade eingeladen, auch einen Sparplan zu setzen und dann wirklich die Position aufzubauen, um dann den nächsten Ausbruch, die nächste Neubewertung in Richtung 600, 700 Dollar auch mitzunehmen. Und das ist dann eine Frage der Zeit, denn genauso wie bei 600 Dollar ein Widerstand ist, ist bei etwa 500 Dollar die Unterstützung. Das heißt, da greifen schnell mal die Investoren zu. Insofern sollte es eigentlich langfristig passen und vielleicht kann man hier den ein oder anderen Einstieg auch dazu finden. Und ganz frische Zahlen aus der Presse, wurde auch schon öfter jetzt bei Instagram uns angeschrieben, bei Enphase Energy.
Da, das ist ja gar kein Thema, ich habe doch gekauft.
Ja eben, ja richtig.
Also das nächstes Quartal, ich sag's, das wird meine Spekulation.
Ah, na, das geht auch.
Enphase wird das nächste Quartal überraschen.
Dank dir auch.
Ja, das war jetzt welches? Q3, das heißt, ach nee, Q3 ist die Guidance. Also ich sage, Philipp.
Dein Weg wird dich weiterführen. Raus aus der Ungewissheit. Denn du weißt, wie es geschehen wird. Möge die Macht der Vorhersehbarkeit mit dir sein.
Zugegeben, wir könnten etwas weniger Tamtam machen. Aber mit unserem Tool RMS Audio Intelligence wird Erfolg tatsächlich planbar. Ganz einfach, schnell, vorhersehbar. Unlock the power of audio. RMS, der Audiovermarkter.
Enphase wird im Q3 dank Soli und dank mir überraschen.
Ja, das ist...
im Q3 kann man die Erwartungen schlagen.
Okay.
Ja?
Ja. Mach das mal. Ich führe schon mal durchs letzte Quartal, also Q2. Enphase Energy hat berichtet 20 Cent über der Gewinnschätzung. Das ist ziemlich deutlich übrigens. Also jetzt sieht man auch, dass sie gewinnseitig ordentlich skalieren können und mit 1,47 US-Dollar je Aktie doch ein ordentliches Ergebnis eingefahren haben. Und auch umsatzseitig war es eigentlich, naja, knapp unter den Erwartungen. Man wächst trotzdem noch 34% im Vergleich zum letzten Jahresquartal und 14,8 Millionen US-Dollar hat man die Analystenschätzungen verpasst. Gut, sei es drum, das kann manchmal auch natürlich buchhalterisch an den Buchungen so liegen und vielleicht war auch die Nachfrage nicht ganz so stark, wie man es erst erwartet hatte. Trotzdem muss man auch sagen, freier Cashflow ist weiterhin gut, die Barmittel sind vorhanden. Man hat für das neue Geschäftsjahr dann auch später ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar genehmigt. Auch das top soll bis zum 26. Juli 2026 vollführt worden sein. Hier kann man natürlich nicht alles auf einmal kaufen. Ne? Das liegt ja auch an gewissen Regularien, die man da einhalten muss. Und jetzt kommt der Grund, warum diese Aktie minus 13% in den Handel starten wird, heute zur Aufnahme Freitag. Das heißt, wir haben sind jetzt früh hier zusammen. Wir wissen also noch nicht, wie sich die Aktie im Laufe des Freitages entwickeln wird, wenn die Börsen in den USA eröffnen. Aber mit 13% minus geht es erstmal los. Und der Grund hierfür ist das von dir angesprochene dritte Quartal. Hier soll die Umsatzspanne, und jetzt halte ich fest, Philipp, von 550 Millionen bis 600 Millionen US-Dollar liegen. Analysten hatten 770 Millionen erwartet. Das ist natürlich ein herber Schlag erstmal, eine herbe Überraschung, die noch keine Begründung, also ich habe keine gefunden. Ich habe jetzt relativ viel recherchiert heute Morgen und auch gestern Abend nochmal nach den Zahlen. Gab keine wirkliche Begründung. Ich bin gespannt. Vielleicht hast du sogar recht, dass man sagt, man geht hier konservativ ran. Man weiß nicht so richtig, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Die Zinsen sind hoch, Investitionen dementsprechend gering. Kann auch damit zusammenhängen. Und am Ende wird man vielleicht doch überraschen. Ich habe auch nochmal geschaut, ob das saisonale Gründe hat. Tatsächlich war letztes Jahr der Q3 besser als Q2. Und davor das Jahr, also 2021, da hat man noch die Hälfte des Umsatzes gemacht, war zum Beispiel auch rückläufig. Also es war das schwächste Quartal. Es kann auch sein, dass es vielleicht daran liegt, dass man grundsätzlich im dritten Quartal nicht ganz so performt. Wenn man es jetzt mal rational sieht, ist es immer noch doppelt so viel Umsatz,
als es vor 2 Jahren war. Es könnte tatsächlich sein, dass im Herbst die Leute weniger PV-Anlagen installieren.
Kann durchaus sein, dass man sagt, aber das war eben letztes Jahr nicht der Fall. Vor 2 Jahren war es der Fall. Mhm. Also kann man jetzt keine Regel draus aus 2 Jahren machen.
Ich will es im Frühjahr haben, damit ich den ganzen Frühjahr und Sommer mitnehmen kann, wegen der Amortisation etc.
Genau, richtig, dass man sagt, das ist eher so ein Früh. Aber auch das, wie gesagt, ist in der Vergangenheit nicht unbedingt in den Kennzahlen erkennbar gewesen. Insofern, auch die Speicher, muss man ja sagen, ist ja auch noch ein Thema. Ne? Die IQ Batteries sind ja auch ein Thema.
Ha, die kriege ich auch.
Ja, und das wird natürlich spannend und du wirst ja eh davon berichten. Ich würde aus Investorensicht, ich bin ja investiert mit einem Teil, ich wollte ja die zweite Tranche schon immer setzen, hatte schon beim letzten Quartalszahlenbericht davor gewarnt, gleich einzusteigen, weil da ging es auch so um die 12% nach unten. Hätte sich gelohnt, denn auch diese Bodenbildung war nicht wirklich stabil. einen Einstieg habe ich, also einen zweiten Tranche habe ich nicht gesetzt aus dem Grund.
Ja.
Und tatsächlich würde ich diese Aktie weiter, und ich sage es mal ganz salopp, auskotzen lassen. Es geht in Richtung 137,50. Das wird sie wahrscheinlich im Laufe des Freitags schon schaffen. Und $120 ist auch noch drin. Und wenn es ganz dumm läuft, geht es sogar noch auf das alte Tief bei $105. Ist schwer vorstellbar, aber kann natürlich passieren. Deswegen abwarten, nicht zu früh rein und auch nicht zu sehr überhypen. Die Aktie wird nicht so schnell weglaufen, vor allem nicht nach diesem Ausblick. Ja, das ist klar.
Ganz wichtig natürlich, wir holen alle unsere Informationen immer von Seeking Alpha.
Unter anderem auch
also
mehrere.
Ja. Quartalzahlen etc., solche Sachen. Wenn du dich dafür interessierst, haben wir ein tolles Angebot für dich in den Shownotes. Die Woche war es soweit, Marcel. Der IFO Geschäftsklimaindex wurde vorgestellt. Und siehe da, ja, das war jetzt alles nicht mehr so rosig und so gut, ja. Er sank auf 87,3 Punkte von 88,6 Zählern im Vormonat. Und das ist das dritte Mal in Folge. Und das IFO-Institut befragt tatsächlich hierzu 9000 Führungskräfte. Und der Leiter Klaus Wohlrabe sagte am Dienstag, die Schwächephase der deutschen Wirtschaft geht in die Verlängerung. Und wir haben es auch gesehen, weltweit, so von den großen Volkswirtschaften, alle wachsen. Nur wir Deutschland nicht. Ich glaube, das ist das neue Deutschland-Tempo, was unsere Bundesregierung angekündigt hat.
Ja.
Vielleicht muss man den Zug einfach nochmal umdrehen und nicht rückwärts fahren.
Mhm.
Weiter geht es. Ein Grund für diese Misere soll tatsächlich sein, die Unternehmen können zwar die bestehenden Auftragsbestände oder die ja besser abarbeiten, weil sich die Lieferengpässe verbessern, aber es kommt zu weniger Neuaufträgen. Und ein großer Punkt tatsächlich ist, dass die Baubranche so pessimistisch ist wie seit 2010 nicht mehr. Und da sind es natürlich Materialkosten, aber natürlich auch die steigenden Zinsen. Ich bin gespannt, was noch gut läuft, ist Tourismus, der IT-Bereich. Tourismus sehe ich auch wieder am Flughafen. Hier geht's wieder richtig ab. Die ganzen Leute wollen in die Sonne. Und schlechter sehe ich es auch bei Transport in der Logistikbranche. Da haben wir es auch bei den Quartalszahlen im Moment gesehen. Hier sind es einfach rückläufige Faktoren. Und natürlich auch da an der Transport- und Logistikbranche hängt natürlich auch die Industrie. Ich sage jetzt mal so, der DAX, der hat seit Anfang des Jahres 16% gemacht, knapp. Wenn ich am Anfang 1.1. in den DAX mit einem ETF eingestiegen wäre, ich würde, glaube ich, jetzt einfach mal Gewinne mitnehmen. Ja, also es ist schon stark, 16%. Naja. Ich freue mich total auf die Folge heute, weil wir werden uns auch nochmal anschauen. Ich glaube, dass eine einzelne Aktie aus Deutschland bessere Chancen hat, als den DAX 40 zu schlagen.
Ja, hundertprozentig, ja.
Und ihr habt uns ja coole Sachen eingesendet. Also ich würde im Moment keinen ETF auf den DAX starten.
Ja, ich würde auch aktuell, und da sagen ja viele immer jetzt Europa übergewichten, ich würde es tatsächlich nicht machen. Also liegt um einen daran, dass wir sehen, dass es hier einfach viel schwerer wird, eine sanfte oder eine weiche Landung, wie man es jetzt eben so durch die Medien immer mal liest, hinzubekommen. Das schafft die USA einfach besser. Die Wirtschaftsdaten sind deutlich stärker und deswegen wird es auch weiter eine Outperformance geben, die wir ja auch schon bei den Indizes sehen, aber auch bei Einzelaktien. Und das Gefährliche ist ja daran, dass die EZB natürlich ein ganz anderes Umfeld hat mit der Leitzinserhöhung. Auf der einen Seite hochverschuldete Länder, da weiß man nicht, wie man damit natürlich auch volkswirtschaftlich umgeht. Auf der anderen Seite eine schwächelnde Wirtschaft, die tatsächlich schwächelt. Die Frage ist, wie nah ist hier die Rezession und wie kann man das Ganze, verhindern, dass es hier zu stark die Zinsen erhoben werden und die Wirtschaft zu stark erstickt wird. Da bin ich skeptischer als in den USA.
Ich bin da voll und ganz bei dir und ich möchte da einen kleinen, bildliches Experiment mit dir machen. Jetzt stell dir vor, du und ich auf der Laufstrecke, ja?
Mhm.
Und wir sagen, wir laufen einen Marathon. So, und wir laufen beide gleichzeitig los und nach einem Kilometer kriege ich einen Krampf.
Ja.
Ja, und muss mir die Schuhe neu binden und das Ganze dauert 10 Minuten. Und jetzt würdest du oder die Zuschauer, wir würden immer gleich schnell laufen oder vielleicht auch mal der hat mal eine schwächere Phase und der andere eine bessere. Aber glaubst du, die Zuschauer, wenn die jetzt wetten müssten und das ist ja eine oder investieren würden auf dein oder mein Sieg, dann wäre es ja logisch, dass alle ihr Geld jetzt auf dich setzen würden. Weil die Chancen, dass du diesen Marathon gewinnst, die sind ja viel höher, weil ich muss ja trotzdem dieselbe Strecke laufen. Und ich muss gleichzeitig noch mal mehr Energie aufwenden, erstmal um dich einzuholen, um dich zu überholen. Und Und dann muss ich auch noch Reserven haben, um vorn zu bleiben.
Und dann kommt noch ein was hinzu, um diesem Bild zu bleiben, was sehr schön ist. Meine Strecke, also ich laufe einfach einen Meter weiter drüben und habe keine Stöckchen in meinem Weg. Ja. Ich habe keine Hügel, keine Berge, keine Pfützen und nichts. Das ist alles, was in der europäischen Wirtschaft...
Du kannst auf der Ideallinie halt auch laufen im Moment.
Und das
hast den Weg, du kannst eigentlich nur über dich selber stolpern.
Genau, das wäre natürlich dumm, aber das ist unwahrscheinlich, weil die Wirtschaft sehr gut läuft und laufen.
Ich glaube, mit so einem Lauf kann man das eigentlich immer ganz gut verdeutlichen,
und genau, oder? Genau, und du hast vor allem noch Sandalen an. Das liegt daran, weil Deutschland, die deutsche Wirtschaft, ne, wir haben ja hohe Energiepreise, hohe Steuern, Abgaben, Kräftemangel, allgemein. Ja. Die Arbeitskraft fehlt hier natürlich auch im Vergleich.
Ich bin einfach gar nicht so gut vorbereitet auf sowas.
Genau. Und selbst wenn du fit gewesen wärst,
nicht so trainiert,
hast du trotzdem auch die Crocs an, ne? Beim Joggen oder beim Laufen. Das ist natürlich Quatsch dann, ne? Das sind nicht die perfekten Schuhe. Also die Voraussetzungen sind hier schwieriger. Deswegen würde ich tatsächlich nach wie vor nicht Deutschland oder allgemein Europa nicht übergewichten.
Bleib noch sitzen. Außer lauf jetzt nicht los. Aber
ich bin noch
ein Feier. Glaube, das ist ein gutes Bild.
Ist ein schönes Bild, ja. Genau. Danke. Und deswegen lieber den Branchenleader, was wir auch immer sagen, beziehungsweise auch den, immer sich daran orientieren und was man auch gleichzeitig sagen, ich muss doch aber einen gewissen europäischen Anteil abdecken im Depot. Auf Zwang auf gar keinen Fall, weil, warum? Die US-Aktien und Unternehmen verdienen auch in Europa genug Geld. Das heißt, man hat das mit drin.
Und ganz ehrlich, wenn man das machen möchte, dann einfach ein ETF auf den FTSE All World, MSCI World, dann hast du die größten, hast du die größten Unternehmen der Welt drin. Und wenn die europäischen Unternehmen, da gibt es tolle Unternehmen, Air Liquide zum Beispiel, wenn sie es verdient haben, dann sind sie mit drin.
Ja.
Und dann profitierst du. Aber willst du profitieren von einer deutschen Bank? Willst du profitieren? Commerzbank gut gelaufen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber weißt du, was ich meine? Das erschließt sich mir nicht.
Ja, und die Zykliker auch, ne? Das ist ja dann wieder das Thema.
Ja.
Nee, das stimmt. Also, kann man eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde deswegen nicht umschichten. Kommen wir zum nächsten und zwar, Philipp, wir waren schon mit dabei, wir haben Gewinne mitgenommen, weil iRobot, der Deal scheint wohl durchzugehen, Amazon iRobot, und dann haben wir gesagt, komm, viel gibt's nicht mehr zu gewinnen,
ciao,
geh mal raus, ne? Nehmen wir die Gewinne mit und jetzt, was ist passiert?
Ich habe meinen hier hinten stehen, das ist mein Wischroboter.
Dein Wischroboter, ja genau, der steht hier hinten in der Ecke. Der darf
damit
wieder,
du ausrutschst bei unserem Marathon.
Geil, das ist eine kluge Idee. Jedenfalls hat sich jetzt Amazon iRobot gedacht, Mensch, wir machen hier einen neuen Deal, weil, der Kaufpreis bei $61 je Aktie war ja vorher der Fall und der gibt jetzt oder wurde jetzt neu verhandelt auf $51.75. Das heißt, der Übernahmepreis ist um knappe $10 gesunken. Gleichzeitig erhält aber iRobot 200 Millionen US-Dollar zur Weiterfinanzierung, um halt, ich sag mal, Wettbewerb, also nicht jetzt, dass sie jetzt bald pleite gehen, sondern die wollen den Wettbewerb natürlich wieder auf Trab bringen. Liquidität ist natürlich immer ein Thema, nicht? Um, ich sag mal, auch die Schulden von iRobot zu begleichen. Und das ist so das, was damit vorgenommen wurde oder wird. Die Aktie fiel natürlich extrem tief jetzt dadurch und ist natürlich für alle eine Überraschung auch. Aber jetzt ergibt sich natürlich die neue Chance, denn bei $51.75 je Aktie ist der Übernahmepreis und aktuell steht die Aktie 33% tiefer. Das heißt, hier ist eine Gap von 33%. Wer daran glaubt, dass dieser Deal durchgeht, der kann jetzt theoretisch spekulativ mal eine Position setzen und relativ, sicher ist immer relativ, ne, ist klar, aber es sind zumindest vorhersehbare 33%. Und
schöne 14 so.
Kann man mal machen auf eine kurze Zeit. Jetzt würde ich natürlich nicht alles reinsetzen, aber
bis wann soll denn der Deal durch sein?
Das ist so das Thema, ja, weil die Behörden nach wie vor nicht überall zugesagt haben, aber es gibt eigentlich wenig, was dagegen spricht, wenn man mal ganz ehrlich ist, gerade auch bei diesem Kaufpreis.
Ich habe die Woche ein Gespräch belauscht. Im Bus zum Flugzeug. Und es macht schon Sinn auf jeden Fall, dass sie sich hinter so ein, oder dass sie sich bei Amazon sozusagen mit reinnehmen lassen, weil Amazon hat einfach eine Vertriebsplattform.
Ja.
Weil es scheint so tatsächlich, dass, ich habe die Marke vergessen, ich glaube ein koreanischer Hersteller oder so, der auf Haushaltsrobotik spezialisiert ist, da ist es so, du kaufst heute eine und in 6 Monaten denkst du schon, das Ding kommt aus der Steinzeit, weil die neuen schon viel, viel besser sind.
Ja.
Und das scheint so ein bisschen, das Know-how scheint so mehr doch im asiatischen Bereich dafür zu liegen. Deswegen macht es auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn, das tatsächlich so zu machen.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ich glaube, die Chance kann man nutzen durchaus. Wie gesagt, ich bin eh bei Amazon investiert, deswegen ja, ist das jetzt nicht. Also man kann aber diesen Deal tatsächlich, wenn man sagt, jetzt auf diesem Niveau, man kann auch mal warten, bis die Aktie wirklich, ich sag mal, ihren Boden gleich gebildet hat. Und dann kann man einfach mal spekulativ die 33%.
Willst du eine Spekulation draus machen, wenn du schon spekulativ sagst?
Ich glaube, das wird eintreten, dass wir diese Übernahme noch dieses Jahr zumindest als mit einem Haken versehen bekommen. Und tatsächlich wird sie den, also nahe des Übernahmepreises, ne, ganz auf genauer drauf fallen wird es meistens nicht. Also es ist dann die Übernahme geschehen, aber das dauert ja meistens ein bisschen länger, als vielleicht noch das Jahr dauert. Insofern wird sich so um die $50 wiederfinden. Ja.
Also die Aktie.
Ja.
Wird also Amazon, nee, oder die Aktie von iRobot wird dieses Jahr bei 50.
Mach mal 50.
Ja. $50.
Einen Abschlag gibt es ja immer.
Wichtig ist, alles, was wir hier aufschreiben, könnt ihr nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt, Marcel, wir hatten ja letztens den Even von Evergreen mit dabei.
Ja.
Und wir haben ja über seinen Anleihenfonds gesprochen, der sowas von grün ist, dass selbst die Marsmenschen uns nicht angreifen würden, weil sie sagen, das sind doch welche von uns.
Ja, verrückt.
Und schauen wir uns das mal an. Wir haben ja auch hier investiert. Und das Schöne ist, für uns ist es ja so eine Art Tagesgeldersatz, also selbst heute bei den aktuellen Zinsen. Und man kann ja immer wählen zwischen einer Risikoklasse, ja, zwischen 1 und 10. Und wir haben in den Fonds investiert, 100 Euro als Sparplan machen wir jetzt jeden Monat. Und siehe da, wir sind schon 2,25 Cent im Plus in einem Monat. Und ich finde es einfach gut, nachhaltig zu investieren in nachhaltige Anleihen. Wir haben alles in diesem ganzen Interview besprochen, warum das auf jeden Fall Sinn macht. Und ich freue mich, dass wir es machen. Und du sagtest ja auch, und jetzt geht es ja auch dazu, man kann ja sogar jetzt ein Kinderdepot dann auch starten etc. Also sie haben coole Sachen, sie haben verschiedene Fonds auch in den Angeboten. Die Pockets sind super schnell eingestellt und erledigt. Und ich finde es auch immer schön, muss ich persönlich sagen, meine Frau und ich, wir haben ja auch eins. Und dass man das Geld nicht so sichtbar auf dem Tagesgeldkonto hat, sondern dass es einfach weg ist Anfang des Monats und man sieht es nicht mehr auf dem Konto, so viel Geld und sagt, ach komm, jetzt doch nicht das neue Dach in 20 Jahren, sondern lieber dem Marcel ein schönes Geburtstagsgeschenk kaufen.
Genau, richtig, so sehe ich es auch. Ja.
Also, nee, ist natürlich, du hast auch eine persönliche Evergreen-Erfahrung mitgebracht.
Richtig, so es gab bei mir zum Beispiel eine Veränderung. Ich habe ja jetzt relativ regelmäßig, weil ich wusste, es gibt eine Steuernachzahlung aus meinem privaten Gewerbe und tatsächlich habe ich ja dort immer gespart, dass ich sage, okay, wenn die Steuernachzahlung kommt, kann ich dann drauf zurückgreifen und das Geld lag ja nicht irgendwo rum bei 0% oder vielleicht jetzt auch bei ein bisschen mehr.
Also das Geld liegt bei dir nicht nur auf der Straße, sondern jetzt auch bei Evergreen.
Genau, richtig. Ne? Und dann habe ich da so ein Pocket gemacht mit Steuerrücklage, habe das, ich sag mal, mit der Stufe 6, also dann doch ein bisschen sportlicher auch, ich sag mal, versehen und habe dann tatsächlich bei dem Betrag auch 80 Euro plus gemacht. Was natürlich schön ist, weil jetzt hatte ich natürlich 80 Euro mehr zur Verfügung, um Steuern zu decken. Insofern auch da natürlich wird die Steuer mit berücksichtigt. Also wer hier möchte, kann auch da einfach seinen Sparerpauschbetrag eingeben. Das ist klar. Ansonsten natürlich immer dem Steuerberater da das Ganze mit an die Hand geben. Und ja, hat sich gelohnt. Es kam die Steuernachzahlung. Ich konnte das schnell überweisen. Es war ruckzuck da und konnte auch direkt meine Steuerschuld begleichen. Und natürlich pünktlich, so wie sich das gehört. Und weißt du, was schön ist?
Was denn?
Also es ist nicht schön, die Steuern nachzuzahlen, das ist klar, ne? Das wird denen, glaube ich, bewusst. Ja, aber was schön ist, ist, wenn man es weg hat. Einfach, so kann man das wieder streichen. Gut, das neue Jahr kann kommen. Jetzt kann die nächste Ansparphase kommen.
Jetzt und
das
kann ich natürlich wieder losgehen. Machen. Jetzt kann die nächste Runde wieder starten.
Genau.
Also es ist eine super schöne, attraktive Beimischung, wie gesagt, auch so mit so einem Anleihenfonds, wenn man denn nicht mehr von Marsmenschen sich attackieren lassen möchte, dann auf jeden Fall dort anmelden über unseren Link, den findest du in den Shownotes. Und dazu gibt es noch 10 Euro Startguthaben mit diesem einzigartigen, wunderbaren Code VALUE10E, VALUE10E. Und Marcel, wir haben ja auch noch investiert, wir hatten ja auch letzte Woche, haben wir mit Nao gesprochen, in Aktienanleihen. Und ich würde sagen, ich zeige dir es jetzt nochmal.
Genau,
den Nachtrag. Du warst ja nicht da.
Das stimmt.
Und ich blende es jetzt auch nochmal kurz hier ein, also man kann sich das nochmal anschauen. Wir haben nämlich die Aktienanleihe gekauft von Edgin und es hat unglaubliche 37 Sekunden gedauert. Ich habe mir nochmal ganz kurz die Plattform natürlich auch angeschaut. Super einfach, super intuitiv und dann 10,85% für 6 Monate. 1.000 Euro haben wir hier investiert und monatliche Zinszahlung. Die erste Zinszahlung gibt es sogar schon am 1.9. Also wir halten euch auf dem Laufenden und zack, schon was drin. Und das Coole ist ja, du kriegst ja tatsächlich auch, weil du ein Depot dann eröffnest bei der Baderbank, kriegst du auch tatsächlich ja in deine App gebucht, kannst auch Depot übertragen etc. Also alles richtig cool. Wie gesagt, Link stellen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Und was haben wir jetzt eigentlich noch zu besprechen? Nein, du bist dran mit dem nächsten Thema. Welche Brücke schmeiß ich hier an den Kopf? Ja, auch hier in diesem iPhone, womit ich dir gerade gezeigt habe, wie wir dort investiert haben, sind natürlich auch Chips drin.
Ja, sehr gut. Schöne Überleitung. Ja, schöne Überleitung.
Nicht die Late-Chips, sondern die anderen Chips, nämlich
die Halbleiter-Chips. Ja, genau. TSMC will weiter investieren. Und da habe ich gesagt, Mensch, gibt es wieder neue Anlagen, gibt es ein neues Werk, wie in Japan zum Beispiel, gibt es ja auch ein neues Werk. Ne? Das wird also auch für ASML gut kommen. Aber nein, es geht um 2,87 Milliarden Dollar umgerechnet in Taiwan für eine neue Verpackungsanlage. Und da fragt sich natürlich der eine oder andere, wie, was, eine moderne Verpackungsanlage, was haben sie vor? Und tatsächlich ist es eben auch wichtig. Ne? Das sieht man manchmal vielleicht einfach von außen nicht, wenn man denkt, es geht um Chips, aber Chips müssen auch von A nach B geliefert werden und so effizient wie möglich und so sicher wie möglich. Und tatsächlich macht es Sinn, dass man hier mit der neuen Verpackungsanlage tatsächlich eine bessere Lieferbarkeit ermöglicht für die Kunden, weil die Nachfrage nach KI-Chips ist enorm hoch und gerade für diesen Bereich wollen sie eben jetzt hier diese Verpackungsanlage auch errichten. Es gibt geringere Kosten je Stück beim Versenden. Auch das ist natürlich ein echter Mehrwert und damit auch eine Margenerhöhung. Und das finde ich super spannend, dass man auch mal so quer sieht, wie man eigentlich auch investieren kann, clever, um zum Beispiel Lieferketten zu verschlanken, Kosten zu senken. Und Apple hat es ja schon gemacht, indem sie zum Beispiel ihren Stecker weggelassen haben. Und jetzt im Prinzip bei jedem iPhone, diese Packung ist ja deutlich kleiner. Das heißt, pro Verschiffung zum Beispiel, in einen passt natürlich viel mehr Geräte rein als vorher.
Spaß ja auch CO2 dann.
Ja, das kommt noch hinzu. Und die Kosten sinken natürlich und die Effizienz wird höher. Und das macht natürlich auch sich dann bemerkbar in den Kennzahlen. Das mal so aus dem Hause TSMC. Nach wie vor tolle Aktie. Auch sie haben natürlich, ja, wie alle Halbleiter, muss man fast schon sagen.
Sie kommen jetzt in diesen Zyklus
einfach rein. Genau, sie haben es eben schon. Aber also der läuft gerade schon tief. Ne? Also da sieht man schon, dass einfach die Rückgänge da sind. Trotzdem langfristig.
Wann kommen die Nvidia-Zahlen?
Ich glaube nächste Woche. Das, kommen wir heute nochmal drauf. Das wird spannend.
Da bin ich richtig gespannt, wo der Zug dann tatsächlich hinfährt. Marcel, warst du eigentlich schon mal in Großbritannien?
Tatsächlich nicht, nein.
Ich auch noch nicht.
Warum eigentlich nicht?
Vielleicht sollten wir das mal
machen. Ist so regnerisch, ich bin so ein Sonnenmensch, das ist nicht so meins eigentlich. Aber ich würde es trotzdem mal anschauen.
Gut, da gibt es jemanden, dessen Namen ich nicht kannte, aber er hat mich begeistert.
Okay.
Ja, und er ist, glaube ich, der zweite Mann in meinem Leben, der mich begeistert hat nach dir. Und sein Name ist...
Danke.
Terry Smith. Also sollte ich dich irgendwann durch Terry Smith ersetzen, dann...
Ja, gut, dann ist halt so, ne?
Wer ist dieser Mann? Er ist ein Fondsmanager und er hat einen Fonds gegründet, den Smith-Fonds. Und Marcel, er hat nach Kosten, nach Gebühren, langfristig seit über 13 Jahren, seitdem er diesen Fonds hat, eine Durchschnittsperformance von 15,6% pro Jahr.
Muss man mal machen, ja.
Das muss man erstmal machen, das muss man erstmal schaffen. Und er hat drei Regeln. Und diese drei Regeln sind ganz einfach. Kauf ein großartiges Geschäft, bezahl nicht zu viel und mach nichts.
Ja.
Langfristiges Buy and Hold. Und was er sagt, und das ist jetzt auch ganz wichtig, weil wir haben ja 5.000 Euro investiert, ist tatsächlich einfach, er sagt, man soll sein Depot oder sein Fonds, den man managt oder was auch immer man hat, nicht sehen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt da 30 Unternehmen drin hast, wie 30 Unternehmen, sondern du sollst es sehen als ein Unternehmen und dann nimmst du verschiedene Kennzahlen, vergleichst die mit den Kennzahlen des Marktes und von der Logik her, wenn deine Kennzahlen besser sind als die des Marktes, müsstest du automatisch den Markt schlagen.
Ja.
Ja, klingt ja logisch, ne?
Klingt erstmal logisch, ja.
Also ein Auto, was 200 km/h fahren kann, wenn du es fahren lässt auf einer freien Autobahn gegen ein Auto, was 250 fahren kann, sollte das 250er Auto eher ans Ziel kommen. Und Link, wie gesagt, in den Shownotes. Wir zeigen es aber jetzt auch nochmal auf YouTube. Wir haben das mal gemacht für unser Wikifolio, weil es ist ja auch investierbar. Und ihr seht es hier unten. Wir haben tatsächlich heute Morgen 46 Anteile gekauft für 5.109 Euro. Also wir gehen hier selber mit Skin in the Game rein. Und ich habe es sogar für mein Depot gemacht, den ganzen Flugverspätungen sei Dank. Aber das nehme ich vielleicht mal mit in ein Video für nächste Woche. Also, machen wir es kurz. Wir haben jetzt aktuell drin in diesem Wikifolio 12. Und, jetzt sieht man hier schon unsere Investmentideen, aber egal. Und er sagt ganz klar, es kommt auf 6 Kennzahlen an. Und ich glaube, jeder kann die hier mit verfolgen. Also, den Return on Capital Employed heißt sozusagen das eingesetzte Kapital. Wie ist die Verzinsung? Ja, also was kommt am Ende raus? Man könnte dazu sagen, hinten kackt die Ente. Ja, also was muss ich füttern und was kriege ich raus? Und hier liegt beim S&P 500, und er will den S&P 500 schlagen, und das ist natürlich auch ein starker Index.
Ja, das stimmt.
Liegt diese bei 18%. Also alle Unternehmen im S&P 500 werfen eine Kapitalrendite sozusagen ab von 18%. Unser Wikifolio ist jetzt bei 26%. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Weißt du, wer der Top-Highflyer ist? Ist Apple. Aufgrund der Kosteneinsparung wahrscheinlich auch dank der Stecker. Ja, mit 60%. Dann die Bruttomarge. War ich überrascht vom S&P 500? Weißt du, wie hoch sie ist? 45%.
Stark, ja.
Unser Wikifolio 57%. Die höchste Bruttomarge hat bei uns, willst du raten?
Sag es.
97,47%. Welches Unternehmen hat 97,47% Bruttomarge?
Ja, es klingt nach Paychecks, ne?
Visa. Nee,
Visa war es. Visa,
unfassbar,
stimmt. Visa.
Unfassbar, ja. Die operative Marge beim S&P 500 von 18%. Wir sind bei 25%. Welches Unternehmen hat die höchste operative Marge mit 67%?
Sag's uns.
Visa. Dann eine Cash-Conversion. Das ist natürlich auch wichtig. Also, weil Cash ist das, was am Ende Unternehmen ausschütten für Dividenden, für Aktienrückkäufe. Also wollen wir natürlich eine Cash-Conversion. Und das macht er auch ganz schlau. Er empfiehlt, man guckt sich den Free Cashflow an im Verhältnis zum Gewinn je Aktie. Da ist der S&P 500 bei 88%, bin ich auch sehr hoch. Das zeigt natürlich, da sind auch Cashmaschinen dabei. Deswegen ist vermutlich auch die Wirtschaft einfach in den USA so stark, weil sie viel Cash generiert. Wir sind bei 94%, und es gibt tatsächlich Unternehmen, die schaffen es, mehr durch Effizienz etc. mehr Free Cashflow zu erzielen als Gewinn je Aktie. Und da haben wir einen dabei mit 155%.
Ja, krass.
Weißt du, wer das sein könnte?
Nee, sag's uns.
Adobe.
Bitte. Adobe, ja.
Okay. Unfassbar. Dann geht's weiter, und das auch wieder. Steigende Zinsen, dagegen will man sich hedgen. Also es macht völlig Sinn, da geht man auf den Interest Cover. Also wie stark deckt mein EBIT meine Zinszahlungen, die ich leisten muss? Da ist es schon bei 10 beim S&P 500. Unser Wikifolio liegt bei 36,73. Den höchsten Zinscover mit unendlich hat Monster Beverages. Okay. Sie sind nämlich gar nicht verschuldet. Dicht gefolgt von LVMH. Sie können mit dem EBIT das 141-fache ihrer Zinslast tragen. Also auch brutal. Und jetzt wollen wir natürlich Cash in the Tash haben, ja, als Aktionär. Aktienrückkäufe, Dividende. Gibt es eine Free Cashflow Rendite. Da sind wir noch nicht so stark wie beim S&P 500. Der ist nämlich bei 3,4%. Also das ist schon enorm viel von allem, was du einnimmst, bleiben 3,4% für dich hängen, für die Aktionäre, für Aktienrückkäufe. Kannst natürlich auch viel Financial Engineering machen.
Ja.
Und da ist aktuell das beste Unternehmen, hätte ich nie damit gerechnet, mit 3,95% Free Cashflow Rendite, Abbott Labs. Also die
denkt man nicht, ne?
Verdienen auch viel Geld. Und jetzt geißeln wir uns natürlich selber, und da sagt auch Terry Smith, wir sagen ja immer, ein Depot muss keine Obergrenze haben. Das stimmt. Aber ein Depot sollte ja natürlich, man sollte immer Mehrwert generieren und versuchen, mehr und mehr Qualität sich in das Depot zu holen. Also werden unsere zukünftigen Investmentideen, werden wir prüfen, ob sie charttechnisch einen interessanten Einstiegszeitpunkt haben. Ich glaube, das ist genau das, was er sagt. Not overpaying, ja. Und dann natürlich, ob sie unsere gesamte Holding, unser Wikifolio, voranbringen. Und ich glaube, wir haben starke Chancen, langfristig den MSCI World, den S&P 500 und den DAX 40 so auch zu schlagen. Link packen wir euch in die Shownotes. Wir werden das alles noch ein bisschen größer aufbauen, Schritt für Schritt jetzt. Wir haben ein paar tolle Pläne hier in der Pipeline. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr mit uns investieren würdet, damit wir auch diversifizieren und kostenlos, aber nicht umsonst bleiben.
Ja, das stimmt.
Und Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und wir haben zwei coole Unternehmen, die charttechnisch auf jeden Fall Sinn machen zu kaufen, die unser Wikifolio auch weiterbringen werden. Welche das sind, erfahrt ihr am Ende hier des Podcasts. Und coole Sache, man kann auch sich mal den Annual Share Letter von ihm runterladen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn es um Unterstützung geht, möchten wir uns natürlich auch wie immer an dieser Stelle recht herzlich bei allen bedanken, die uns abonnieren, kommentieren, liken, 5 Sterne hier und da bei iTunes, bei Spotify geben, die uns auch weiterempfehlen. Marcel,
ja,
wir haben gerade ganz kurz noch, und dann ist mein Monolog auch beendet. Wir haben geknackt die 17.000er Marke
Stimmt.
auf YouTube.
Jawohl.
Vielen lieben Dank, 17.021 Abonnenten.
Und herzlich willkommen an die Neuen.
Herzlich willkommen an die Neuen.
Genau.
27 und 17.027.
Ja, schön. So,
schön, dass ihr kann da Spaß seid. Machen. Und dein Chartcheck, den stellen wir auch nochmal in die Shownotes, der geht ja auch mal richtig ab. Über 2.000 Aufrufe.
Erfreulich. Tatsächlich muss ich sagen, auch gibt es ein Feedback aus der Community. Bitte. Und zwar für Einsteiger mehr und weniger, weil natürlich manche sagen, ja, ich komme manchmal mit irgendwelchen Verband, mit Freunden, die kann ich auch gerade Familie gründen und so weiter, in das Thema, wie bilde ich meine Altersvorsorge oder manchmal hat man auch so, was macht ihr denn und so. Und viele sind ja da, ich sag mal, immer noch abgeneigt, haben ein bisschen Angst vor diesem Thema, sind unwissend natürlich auch, woher auch, ne? Ist auch so nichts Schlechtes.
Na klar.
Und da möchten wir, Philipp, gerade jetzt auch bei dir, bietet sich natürlich gerade an, auch mal zeigen, wie wir eine Anfängerfolge für diejenigen, die, ich sag mal, ich will ein Junior-Depot eröffnen für mein Kind.
Genau.
Und ich möchte auch mal was für mich machen, das heißt ein Depot eröffnen. Ganz einfache Grundsatzfolge, um einfach die Angst, die Hürde zu nehmen für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigen, werden wir jetzt im nächsten Monat auch mal ein Video dafür machen, dass wir, oder ein Podcast, eine Podcast-Folge, wo ihr dann sagen könnt, okay, wenn ich jemanden kenne, es ist ein bisschen schwierig, der traut sich nicht. Das wird eine Sonderfolge. Themen
alles weg haben.
Genau, das wird eine Sonderfolge, die wird auch kurz und knackig, damit eben keiner sagt, ich muss jetzt eine Stunde über was hören, was mich nicht interessiert.
Ja.
Weil am Ende geht es vielleicht dann doch auf den ETF hinaus. Und wir wollen einfach nur zeigen, wie leicht es geht, ein Depot zu öffnen, Geld zu überweisen, einen Sparplan anzulegen und dann einfach liegen lassen. Und genau diese vier, oder eigentlich nur die paar Schritte sind es eigentlich, die viele als Hürde sehen, als riesengroße Mauer, die man nicht überwinden kann. Und ich glaube, das hilft natürlich und da wäre es natürlich schön, wenn unsere Community da auch, ich sag mal, für jemanden, der jemanden kennt, wo es schwieriger ist zu sagen, investieren guckt und so, das ist alles für Profis. Nein, ist es nicht. Schaut ihr oder hört ihr das dann an und dann wird dir alle Angst genommen. Und das haben wir einfach vor, wirklich ganz simpel und einfach. Und das schon mal so als Exkurs, weil hier das Feedback aus der Community kam. Und das finde ich super, dass wir dann immer so einen guten Input bekommen.
Definitiv. Mein Top der Woche, Marcel. Trommelwirbel.
Ich bin gespannt.
Die Deutsche Bahn.
Was? Was passiert?
Und weißt du warum?
Mhm.
Weil sie einfach, wenn wir nichts mehr haben, also man...
Oh Gott, dann, das geht ja richtig gut los.
Ich sag doch, die Antidepressiva packen wir heute aus.
Okay.
Egal, wie es euch geht, es gibt immer ein Unternehmen, das liefert immer schlecht ab.
Das stimmt, das ist konstant.
Und das ist die, vielleicht so, es ist, glaube ich, die Deutsche Bahn ist das meist erwähnteste Unternehmen in diesem Aktienpodcast, was nicht an der Börse notiert ist.
Ja.
Und sie sind einfach eine bestehende Konstante. Sie liefern uns immer
wieder Input.
Gesprächsstoff.
Ja.
Und deswegen möchte ich einfach mal Danke sagen, weil ich einfach auch hier bildlich sehe, wo meine Steuern verschwendet werden.
Mhm.
Ja?
Schön. Und deswegen zum Top der Woche.
Und deswegen mein Top der Woche, weil egal wie... Vielleicht müsste ich das auch mal in meinen Budgetgesprächen, in meinem Hauptjob mal so ein bisschen anbringen. Es könnte auch schlechter laufen.
Stimmt.
Schaut euch die Deutsche Bahn an.
Ja, ja.
Und deswegen lieben Dank, Deutsche Bahn, dass sie einfach immer so tatkräftig uns hier auch unterstützt.
Ja.
Und
spielst du darauf hin, das Halbjahr?
Ja, genau. Ja. Ich möchte es einfach in den Worten des großartigen Konzernchefs Richard Lutz sagen. Dieser sagte nämlich, betrieblich lief das erste Halbjahr 2023 nicht zufriedenstellend. Und der Hauptgrund ist der schlechte Zustand des Schienennetzes. Und nach Steuern gab es einen Verlust von 71 Millionen Euro.
Oh Mensch.
Sehr, sehr schön. Und das Schöne ist, ich glaube, hier frisst gerade eine Revolution ihre Kinder. Weil anscheinend je mehr Passagiere man hat, desto schlechter läuft es. Die Pünktlichkeitsrate, Marcel, sie ist von 69,6% auf 68,7% gesunken. Und jetzt maßt sich die Deutsche Bahn an, noch einen draufzusetzen. Ja, die, wir haben ja die Torte, jetzt kommt noch die Kirsche, heißt das, die Kirsche auf der Torte?
Ja,
okay. Genau.
Die Torte auf der Kirsche wäre auch blöd.
Die Torte auf der Kirsche und er sagt jetzt ganz klar, sie brauchen noch mehr Subventionen und Zuschüsse, weil sonst können sie diese ganzen Kosten nicht mehr stemmen und dann müssten sie vielleicht sogar anfangen, Menschen zu entlassen.
Nee, okay.
Es ist einfach ein Traum.
Mhm.
Und auch deswegen wieder einfach... Top, top, abgehalftete Politiker sitzen dort im Management. Ich bin einfach begeistert. Freut mich.
Ja,
es ist Wahnsinn. Einfach schön, ja. Also er beschwert sich auch jetzt, dass er mehr Kunden hat, weil er sagt, jetzt ist es einfach auch so, dass sie spüren einfach jetzt mehr Kunden und diese Kapazitäten können sie nicht bewältigen. Es ist einfach schön.
Ja, aber weißt du, was auch jetzt der Fall ist, was wir jetzt aus der Berichtssaison gesehen haben?
Was denn?
Dass die ganzen Airlines alle Margendruck jetzt repressieren und auch sagen, dass das jetzt eintreten wird. Einfach aufgrund dessen, weil das Angebot ist da und die Nachfrage war ja auch gut.
Ja.
Und jetzt so langsam werden die Flugtickets Preise wieder sinken, nicht steigen, sinken. Ja. Das heißt, auch hier könnte es eine Abwanderung geben von manchen Kunden, die sagen, 60% sind halt nicht so meins. Lass mal wieder fliegen. Ne?
Ach, kann sein,
dass das
einfach schön
ist.
Also
herrlich.
Vielen lieben Dank, Deutsche Bahn. Ihr habt mein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.
Ja, es ist verrückt.
Weiter so. Weiter so mit den Steuerverschwendungen.
Kann man fast nur mit Humor ertragen. Mein Top der Woche ist eine Aktie, die ich eigentlich schon ein bisschen weniger im Horizont hatte erst, aber dann jetzt doch wieder überraschende Zahlen gebracht haben Anfang der Woche, also Montag. F5 Inc. ist und lautet das Unternehmen und sie haben nicht nur tolle Zahlen gebracht und einen guten Ausblick, sondern haben auch charttechnisch einen Ausbruch geschafft, der jetzt auch schon seinen Rücksetzer bis zum Freitag gefunden hat. Das heißt, wer eine Trading-Idee mitnehmen möchte, der kann hier vielleicht sogar eine gute Chance haben, mal kurzfristig ordentlich Gewinne Gewinne zu ermöglichen. Ja, also wie gesagt, der Ausbruch ist stattgefunden. Ich habe es im Chartcheck schon mal angesprochen. Das war aber schon am Dienstag. Das heißt, da gab es noch nicht wirklich, also es war am Abend, Montagabend die Zahlen gebracht. Montag kam die Reaktion. Im nächsten Chartcheck, nächste Woche, werde ich nochmal einen Blick drauf werfen und da jeden einladen, da auch nochmal diese Möglichkeit mitzunehmen. F5, im Netzwerk, beziehungsweise auch bei Software und als IT-Dienstleister recht bekannt. Nicht allzu groß, stark wachsend, aber trotzdem eins der Unternehmen, die natürlich für die Zukunft ein bisschen mehr an Performance gewinnen können. Jetzt auch nicht natürlich als Dauerläufer bekannt. Sie sind manchmal auch behäbig mit ein paar Rücksetzern, aber dieser Rücksetzer ist eben auch schon passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Ausbruch hier für eine gute, kurzfristige, also sprich auf vielleicht 1,5 Jahren zu sehen, Rendite ermöglicht.
Boah, KGV von 13.
Genau, also sie machen auch Gewinne und die steigen. Und das war ja eben bei den Quartalszahlen richtig gut. Sie haben die Gewinnerwartungen deutlich überstiegen. Die haben
eine Bruttomarge von 78%.
Ja, die sind nicht schlecht, absolut nicht schlecht. Und ich glaube, das könnte man durchaus mal überlegen.
Du sagtest gerade, sie haben hohe Kosten.
Ja.
Weil wenn du von einer Bruttomarge von 78% runterfällst auf eine Nettomarge von 11%.
Ja, klar, aber das liegt daran, sie investieren viel. Sie sind natürlich noch im Aufbau, sie wollen wieder mehr Wachstum generieren. Und ich finde, da ist natürlich der Hebel groß. Dann sollte man auch investieren, wenn man die Chance sieht. Und das macht natürlich dann auch, ich sag mal, eine Bruttomarge zu einer geringeren Nettomarge. Das ist keine Frage. Aber finde ich gut für eine interessante Beimischung, für ein Depot und vielleicht auch eher, also klar kann man auch langfristig machen, da muss man immer mal einen Rücksetzer mit hinnehmen, vielleicht hat eine gewisse Zyklik auch noch, man will ja mehr auf Software und Service umsteigen und das ist natürlich auch wieder kapitalintensiv, das auch so durchzudrücken, bei natürlich auch höheren, oder man hat ja auch ein bisschen Wettbewerb, so ist es ja nicht. Mhm. Trotzdem finde ich gute Voraussetzungen, die hier gegeben sind.
Marcel, an was denkst du, wenn du an folgendes Zitat denkst?
Oh, ich bin gespannt.
Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern legt ihn offen.
Ja.
Wer hat das gesagt?
Ja, das, gute Frage.
Dr. Georg Kofler.
Ah. Mh.
Der ehemalige Mitmanager von der Social Chain Group. Hast du verkauft?
Ja, bevor die Insolvenz dann kam, habe ich dann. Es hat sich ja angedeutet.
Also eine absolute Frechheit, was sie eigentlich hier, finde ich, geboten haben. Wir wissen selber, vor 2 Jahren jubelten sie noch vor der Frankfurter Börse. Ich glaube, sie haben sogar Klimmzüge gemacht am Horn des Bullen.
Ehrlich?
Ich glaube ja.
War bestimmt ein super schönes Bild.
Und sie haben erklärt auf einer Pressekonferenz, dass 1+1 heute nicht 2 ist, sondern 11. Und schlaue Mathematiker hätten gewusst, das stimmt nicht. Und hätten dann
rational
vermutlich auch nie investiert. Am Montag meldete die Social Chain Group von Georg Kofler und Ralf Dümmel Insolvenz in Eigenverwaltung an. Und zuvor ist der BaFin aufgefallen. Und wenn der BaFin etwas auffällt,
das sagt schon alles.
50 Millionen Euro falsch gebucht waren. Und nachdem man diese Buchung korrigiert hat, siehe da, war nichts mehr da.
Ja.
Und ich finde, das grenzt schon, aber das werden wahrscheinlich andere klären müssen, Betrug. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Das ist, glaube ich, auch, dass man hier Investoren versucht hat zu täuschen, bewusst. Weil wenn du eine Fehlbuchung auflöst und gehst dann in die Insolvenz.
Ja. Na gut, wie gesagt, es war abzusehen. Also die Aktie ging immer mehr Richtung Penny Stock. Ja. Vor 2 Wochen hat Georg Kofler noch ein Aktienpaket von 2 Millionen quasi liquidiert, quasi verkauft. Ach so? Auf einem Niveau von 2 Euro irgendwas, so 50 oder so die Aktie, hat er ein Riesenpaket noch rausgehauen. Das machst du natürlich nicht dann, wenn du glaubst an deinem Unternehmen, dass du jetzt im Tief gehst und nicht raus. Ich
bringe die Packstation
hier. Jetzt werde ich hier nochmal 2,5 Millionen retten. Ja. Das machst du natürlich auch nicht, wenn du nicht mehr weißt. Und tatsächlich war es dann bloß noch eine Frage der Zeit. Und dann kam auch die Nachricht, dass hier die Insolvenz da ist. Genau, ich hatte sie am Depot eher aus diesem, weil ich die Höhle der Löwen so mag. Und ich dachte mir, komm, bekommen. Schau es dir mal an und hältst drin. War eine kleine Position, alles gut, aber die nächste Pleite wird genommen.
Ja. Ich bin gespannt, ob die beiden nochmal in der Höhle der Löwen zu sehen sind.
Ja, ich frage es auch, wie es weitergeht. Also, ne?
Was will Dümmel dann mit seinem eigenen Geld da investieren?
Denn die Frage ist ja, also es ist ja nicht so, dass die beiden jetzt pleite sind, ne? Das ist ja auch nicht der Fall. Und die DS, also es geht ja darum jetzt, wie man weitermacht. Man hat jetzt die Insolvenzverwalter drin, die das im Prinzip aufgliedern. Und die DS-Gruppe war ja eigentlich profitabel, also was der Teil von Ralf Dümmel ist.
Ich habe
auch so eine Restofritteuse. Der auch übernommen wurde von Georg Kofler. Ne? Ja. Das war ja also dieser Zusammenschluss, diese Fusion. Und das man hatte ja gesagt, man macht diesen stationären Handel, geht man jetzt auch online an mit der Social Chain, deswegen hat man diese Fusion aufgrund der Synergieeffekte, die vermeintlich zu sehen waren, auch gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, wie die DS-Gruppe da wieder auf eigene Beine kommt oder wie das Ganze dann als Konstrukt läuft. Und natürlich dann auch, werden wir natürlich auch einiges erfahren im Rahmen der Höhle der Löwen. Ich bin ja super gespannt. Ja, gut, was soll's.
Ich finde jetzt nichts zu Klimmzügen am Buch.
Ja, das ist nicht schlimm. Lass stehen. Ist trotzdem traurig, weil wieder ein Unternehmen, wo man sagt,
hätte man anders machen müssen. Das ist wieder Wasser auf die Mühlen aller, die wieder sagen, da ist es wieder soweit.
Vor allem gerade bei den Personen, die in der Öffentlichen, also es geht nicht darum zu scheitern, ne? Das will ich auch nicht sagen. Also wenn man scheitert, weil man, ich sag mal, Unternehmer ist, da scheitert man sehr oft, das ist alles gut. Das darum geht's nicht. Ja. Das würde ich auch nie hier als problematisch sehen, aber natürlich in dem Falle sehr, sehr schwierig. Evotec ist mein Flop der Woche. Was? Nicht, weil das Unternehmen schlecht ist, natürlich nicht, sondern die Wirkstoffforscher rechnen mit schlechteren Zahlen für das gesamte Jahr. Und der Grund hier ist immer noch der Hackerangriff im ersten Halbjahr. Der hat so stark die Zahlen belastet, dass man jetzt das gesamte Geschäftsjahr auch runtersetzen muss. Und im schlechtesten Falle gäbe es dieses Jahr kein Wachstum im Umsatz und auch im Gewinn. Und das ist natürlich hart, weil man vorher 30% prognostiziert hat. Die Gesamtprognose also dementsprechend gekappt. Und der ganze Hackerangriff kostete sage und schreibe 25 Millionen Euro. Und Philipp, ich frage dich, eine Top Cyber Security Software, ein Top Partner an der Hand für Cyber Security wird wahrscheinlich keine 25 Millionen kosten.
Das glaube ich auch.
Man kann eigentlich nur aus diesen Fällen lernen und hoffe, dass auch, also egal welches Unternehmen, egal aus welcher Branche, sich da wirklich modern aufstellen, weil man darf ja auch nicht vergessen, für Evotec geht es hier ums ganze Geschäftsmodell. Denn wenn das Datenleck hier ein großes Problem wirklich mit Datenverlust auch der Kunden einhergeht oder der Partner. Denn es sind empfindliche Daten, gerade aus der Pharma. Richtig. Und ich weiß und kann mir gut vorstellen, dass die Big Pharma es nicht gern sieht, wenn ein Kooperationspartner hier spart am falschen Ende und dann vielleicht wichtige Pharmadaten, Studiendaten für wichtige, vielleicht auch Blockbuster-Potenzielle einfach verloren gehen und das die dann auf dem freien Markt verkauft werden können. Da muss man wirklich aufpassen und ich finde, da sollte nicht am falschen Ende gespart werden. Ich hoffe, Sie lernen draus. Sie haben zwar gesagt, dass die Daten nicht weitergegeben wurde, dass da nichts verlustig wurde. Man hat sofort alles gesperrt extern. Aber trotzdem, das Risiko schon da zu sehen, ist natürlich, gerade Big Pharma kennt da keinen Spaß, glaube ich. Ne? Also wenn du da hier siehst, dein Partner Evotec, die schaffen es nicht, ihre Daten sicher zu lagern, dann kann es auch mal sein, dass man hier vielleicht ein Exit wählt.
Ja, definitiv. Also
gefährlich.
Naja, so. Die Firma hat es bereits gesagt, die eine oder keine.
Das stimmt.
Für keine eigene Aktie ging ich lieber in den Bau.
hat sich bei Wahl gerade auch einer gedacht.
Habe ich heute Morgen im Auto gehört.
Echt, ja.
Ich war kurz einkaufen.
Hast du dich einstimmen wollen?
Jo.
Ja, cool.
Aber ich habe auch gegoogelt, ich hätte gerne, ist hier angespielt das Lied?
Ja.
Darf man aber nicht. Geh mal so. Technisch. Naja, kommen wir zum Thema der Woche nach 58 Minuten. Mein Gott, wir werden immer länger. Ich fühle mich so ein bisschen wie die zwei Alten von der Muppet Show. Wir sitzen hier auf unserer Empore.
Ja.
Und naja, schauen wir uns die eine an. Ihr seht es auch hier wieder bei YouTube oder ihr schaut einfach mal in die Shownotes. Könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Ihr habt so viel eingesendet und wir waren dieses Mal ziemlich hart. Wir haben extra gesagt, die eine sollt ihr uns allen senden, aber manche leben wahrscheinlich nicht die Monogamie.
Hat mehrere
eine. Ja, die eine eins, die zweite eins, die dritte eins, die vierte eins. Die wurden dann alle nicht berücksichtigt. Ja,
das stimmt. Ja.
Das ist, aber wahrscheinlich ist das hier schon ein Running Gag. Insgesamt haben wir 18 Unternehmen. Und wir haben uns einmal angeschaut, so ein paar verschiedene Fakten, die wir vom Market Screener gezogen haben. Also Return on Asset, also die Verzinsung des gesamten Kapitals, die Cashflow-Marge, die operative Marge, die Eigenkapitalrendite und die aktuelle Bewertung Enterprise Value durch das EBITDA. Und ich würde es mal, glaube ich, von A bis Z sortieren.
Genau.
Zack, haben wir. Und Ich würde vorschlagen, wir nennen sie einmal alle, um dann anschließend vielleicht so ein bisschen die Top 3 immer so ihrer Kategorien mal kurz zu benennen, oder? Und dann gucken wir am Ende, wer schlägt alle anderen.
Genau,
ja. Und das dürfte genau dann die eine sein oder die erste von drei ein.
Genau, also genau, es geht wirklich darum zu sagen, okay, welches deutsches Unternehmen wäre im Prinzip in eurem Depot, wenn ihr kein anderes auswählen dürftet und eins aus Deutschland picken müsstet. Dementsprechend haben wir hier die Einsendungen bekommen und Philipp, fang mal an mit dem ersten.
Das erste Unternehmen ist Adesso.
Ja.
Und Adesso ist ja ein IT-Dienstleister.
Genau.
Auch ein spannendes Unternehmen wieder, wie ich finde.
Richtig.
Dann haben wir die Allianz, natürlich bekannt. Amadeus Fire. Finde ich auch, also auch wieder ein IT-Dienstleister. Amadeus Fire war, glaube ich, eines der ersten Unternehmen, das ich tatsächlich so mal auf dem Schirm hatte für, naja, so um einzusteigen. Also so als Value-mäßiger Wert. Fand ich damals doch ziemlich, ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Okay.
Und machst du bitte weiter?
Ja, es geht weiter mit der Firma Bechtle. Und tatsächlich bin ich ein großer Fan von diesem Unternehmen, halte das Unternehmen auch für absolut investitionswürdig, ist aber aktuell natürlich ein bisschen, also auch wieder ein IT-Dienstleister in dem Bereich. Problem nur hier, das muss man einfach ansprechen, sie suchen Führung, also allgemein Personal, ne? Also da echte Fachkräfte sind gesucht und das ist so das Problem, was man hat. Trotzdem wächst man nach wie vor gut. Tolles Unternehmen, kann ich gut nachvollziehen, dass das eingesendet wurde.
Ah, nach Bechtle, die DHL Group, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eigentlich auch ein ziemlich cooles Unternehmen, ja.
Echter Player,
ja. Und also macht auf jeden Fall Spaß, also glaube ich, ist wirklich ein Weltmarktführer tatsächlich auch und da haben wir ja tatsächlich nicht so viele in Deutschland, deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Unternehmen ganz langfristig doch auf jeden Fall Sinn machen würde. Wie siehst du es?
Ja, absolut. Da bin ich auch völlig bei dir. Ist natürlich kein wahnsinniger Runner, sondern tatsächlich eher was Stabiles. Und das wird man definitiv keinen Fehler machen. Bin ich auch sehr überzeugt von. DHL Group vielleicht noch hier in dem Falle zu sagen, dass sie jetzt nicht mehr Deutsche Post AG heißen werden,
genau,
sondern DHL Group. Deswegen da vielleicht für diejenigen, die das noch nicht wussten.
Dann haben wir KBS. Saatguthersteller, Mensch und Maschine, auch ganz interessant, ist so ein Cut-Cam-Bereich mit unterwegs.
Genau.
Munich Re, natürlich der Rückversicherer, Nemetschek, PVE Tepler, das war auch
PVA Tepler, ja.
PVA, genau. Entschuldigung, war eigentlich auch nochmal ein cooles Unternehmen, auch nochmal, da kann man immer mal ganz kurz googeln, also ein Hochtechnologieunternehmen und sie bieten Systeme für die Herstellung und Veredelung von Werkstoffen. Da ist zum Beispiel etwas, das klingt hochspannend, Hochtechnologie, leider habe ich da null Kompetenz
auf diesen. Der Bezug, der fehlt dann halt, ne? Wo man nicht gleich weiß, wenn man jetzt nicht direkt damit mal irgendwie gearbeitet hat oder
genau,
so, dann ist das immer schwer einzuschätzen. Da muss man sich tatsächlich ein richtig gutes Bild von machen.
In großen Küchen stehen auch immer die Geräte von Rational.
Ja, eins wirklich, da kann ich total nachvollziehen, dass dieses Unternehmen ist wirklich super gelaufen, auch die Jahre hinweg. Klar, hier und da mal eine Delle, aber ist ein tolles Unternehmen, was Großküchen ausrüstet.
Dann haben wir SAF Holland, Spedition, Logistik. Sartorius, natürlich auch ein Ausstatter von Laboren. Siemens, fand ich auch ganz interessant. Aber ist ja auch, glaube ich, ganz gut gelaufen tatsächlich.
Also Siemens ist...
Die Aufspaltungen haben dem Unternehmen gut getan.
Also zumindest diese Aufspaltung, ja. Siemens Energy, genau.
Dann haben wir die Steico.
Auch Vorsicht.
Nachhaltig, ja. Wieso Vorsicht?
Naja, Aktie, oder hat man ja die Prognosen runtergesetzt, deutlich runtergesetzt. Ah. Man, die Aktie im freien Fall nach, also jetzt nicht mehr, aber... Ist ordentlich gefallen, da muss man natürlich aufpassen. Von dem jetzigen Niveau an ist es sicherlich attraktiver, als es oben war. Zumindest jetzt, wo man weiß, dass die Prognosen runter sind. Wenn man das natürlich vorher nicht weiß, kann man das natürlich anders sehen. Aber ich glaube, langfristig bin ich völlig dabei, ja.
Dann haben wir Verbio mit dabei. Verbio natürlich auch, E-Fuels etc. Doch eine Biokraftstoffe, ganz interessante Aktie. Haben wir mal vor Jahren drüber gesprochen, wo sie, ich glaube, bei 9 Euro oder irgendwo war. Das tut dann schon weh. Und Vitesco. Vitesco schafft da irgendwie von Market Screener gar nicht die Daten zu ziehen, aber ich glaube, es ist auch nicht die eine Aktie.
Das
glaube ich nicht. Also ihr könnt uns gerne eines Besseren belehren, schreibt uns gerne auch da nochmal die Kennzahlen in die Kommentare. So, der Gewinner bei dem Return auf das Asset und also auf das Kapital, was man hat und da glaube ich tatsächlich, hätte ich auch mit gerechnet, dass sie ganz vorne mit dabei sind, ist Rational.
Ja.
Ja, also Sie kriegen von uns jetzt das Grüne.
Genau.
Dann auf Platz Nummer 2 hast du ihn schon entdeckt.
Nemetschek. Nemetschek, genau, richtig. Ja. Nemetschek kann natürlich super skalieren jetzt auch noch. Ne? Jetzt kommt ja noch dieses ganze Thema mit dem, dass sie alle auf Abo-Modell umsteigen.
Genau.
Das wird Nemetschek natürlich auch super helfen.
Und auf der 3 mit 12,1% haben wir Verbio. Auch ganz interessant, ist für mich so ein bisschen überraschend.
Ja, absolut, das stimmt.
Schauen wir uns die Cashflow-Marge an. Also wie viel Cash kann man denn eigentlich generieren? Und auch hier, und jetzt sehen wir wieder hier so, wer einmal anfängt gut abzuliefern, der hat auch einfach gute Werte. Hier ist gerade aktuell jetzt der 2. Platz auf dem 1., nämlich
Nemetschek.
Nemetschek.
Genau, auch hier wieder eigentlich mit führend dabei, kennzahlentechnisch, genau. Und ist ja auch ein tolles Unternehmen, nicht ganz billig, aber kommen wir eh nochmal zu. Und ja, top.
Auf Platz 2 ist jetzt Rational. Also hier Gleichstand, sie fahren gerade aktuell gleich auf das Rennen. Auf Platz Nummer 3 vermute ich hier Amadeus Fire, ja, also das ist natürlich, 13%
Sartorius,
ja, also Sartorius hat sich entschieden, hier auch nochmal mit in das Rennen einzusteigen. Machen wir weiter mit der operativen Marge, das ist natürlich wichtig, was bleibt für den sozusagen Steuern hängen für das Unternehmen? Und hier glaube ich.
Und hier führt auch Nemetschek.
Nemetschek, auch genau. Schon wieder mit dabei, ja. Also
24,9.
Jetzt in Führung gegangen auf Platz Sartorius. Ist jetzt auf den 2. Platz gehuscht.
24,6%.
Genau.
Sartorius, also auch hier muss man sagen, tolle operative Marge. Und danach kommt auch schon Rational.
Ja.
Also auch hier wieder die 3, die sich untereinander ausmachen. Also auf einem sehr hohen Niveau, auf einem sehr guten Niveau.
Definitiv.
Solide. Das kann man so auf jeden Fall festhalten.
Die Verzinsung des Eigenkapitals, ja, da muss man immer gucken. Hier kann natürlich auch viel Financial Engineering passieren. Also wenn ich nämlich wenig Eigenkapital noch in der Bilanz habe, dann kann ich natürlich auch einen höheren Return on Investment haben, weil ich von der niedrigeren Basis ausgehe. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und da haben wir auf Platz 1 schon wieder
Rational.
Ja
gut, das sieht man auch, das ist ein bisschen reiferes Unternehmen. Ne? Also man muss nicht mehr so stark auf die Wachstumsraten schauen und kann natürlich auch schon ein gewisses Engineering betreiben, weil sie auch einfach mehr heben daraus. Ne?
Und auf Platz 2 haben wir die
Nemetschek.
Nemetschek mit 23,1%. Und das ist natürlich auch jetzt schon wieder, finde ich, super spannend. Auf Platz 3 Amadeus Fire, natürlich auch hier das Ganze. Du hast Personalkosten, aber du hast jetzt nicht groß für Infrastruktur etc. da einfach die Kosten. Und jetzt muss man einfach sagen, also 2-2 steht zwischen Nemetschek und Rational. Ja, also zweimal gewonnen. Nemetschek hat die Free Cashflow Marge gewonnen und auch die operative Marge. Return on Asset hat Rational sowie das Return on Equity gewonnen. Und jetzt geht es natürlich dann auch wieder auf Platz 3 haben wir auch eine Sartorius. Jetzt geht es natürlich um die Bewertung. Und da kann man sich immer ganz schön anschauen, den Enterprise Value durch das EBITDA. Und das sagt dir natürlich auch aus, wie viel müsstest du an EBITDA bezahlen, um das ganze Unternehmen inklusive Schulden, allem Pipapo zu übernehmen. Ist manchmal teilweise aussagekräftiger als das KGV. Und da ist aktuell noch so ein bisschen teurer bewertet mit 25,2 die Nemetschek zu 23 die Rational und auch die Sartorius zu 20. Also man sieht, dass Unternehmen, die vom Markt, die auch besser einfach dastehen, einfach teurer bewertet sind.
Genau,
ja, weil sie ein bisschen mehr Qualität bieten.
Schlichtweg
jetzt, Marcel, zu erkennen. Wenn du investieren müsstest, wäre es eher die Nemetschek oder eher die Rational?
Ja, also hier natürlich laut Fakten, sag ich mal, ist es ein schönes Rennen auf Augenhöhe. Ja. Ne? Und da sieht man, wie du schon sagst, dass natürlich gewisse Kennzahlen auch höher bewertet werden beim Preis der Aktie, keine Frage. Wenn man jetzt vielleicht noch die weichen Faktoren mit hinzufügt, der Zukunftsfähigkeit mit noch mehr Wachstum und Möglichkeiten auch da zu skalieren, glaube ich, ist bei Nemetschek mehr gewonnen, weil Rational eher das etwas defensivere Geschäftsmodell ist. Beide top, würde ich jetzt nicht keins kleinreden, auch selbst Sartorius nicht, ne, ist auch keine Frage. Ich würde Nemetschek picken aus diesen allen, muss ich sagen, würde ich sagen,
ich
Nemetschek sehr, sehr gut
mich an.
Ja.
Also,
die eine
Aktie ist die eine Aktie von Nemetschek in Deutschland.
Genau. Aber nur natürlich von den Einsendungen aus der Community. Ne? Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das heißt, wer jetzt noch irgendwie andere deutsche Unternehmen findet, die gut sind, go for it. Ne? Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Von den Einsendungen her würden wir jetzt hier Nemetschek als Favoriten picken.
Also schreibt uns auch gerne mal in die Community, was wäre deine eine Aktie? Wir haben eine Frage bekommen. Und da geht es mal wieder, hey ihr zwei, mal wieder eine Frage. Ich habe bei eurem Seeking Alpha Deal zugeschlagen, vielen Dank, und nutze die Seite auch regelmäßig. Also auch hier mal Feedback aus der Community. Könnt ihr vielleicht im Podcast mal kurz erklären, was genau der Unterschied zwischen dem PE Gap und dem PE Non-Gap ist, beziehungsweise welchen der Werte man nimmt, wenn man das KGV wissen möchte. Und ich würde vorschlagen, wir machen das an der Aktie von Danner hier. Okay. Ja, also wir gehen auf Seeking Alpha. Und dann scrollen wir ein bisschen runter und dann sehen wir hier bei Valuation, also einmal das PE Non-Gap und das PE Gap. PE steht ja für KGV, Price-Earnings Ratio, und dann gibt es einmal ein nach dem US-Buchhaltungsstandard sozusagen, das ist das PE Gap, liegt aktuell bei 29,79, und dann gibt es das Non-Gap und das ist so der Gewinn je Aktie, den das Unternehmen selber sagt, das ist eigentlich so das, was passt. Da kann man zum Beispiel reinrechnen, Strukturierungskosten, Amortisation, aber auch gerne sind da Stock-Based Compensations mit dabei. Und ob das alles Mehrwert generiert für Aktionäre, das muss man selber entscheiden. Das muss man auch wirklich von Fall zu Fall betrachten. Ich schlage dann tatsächlich vor, einfach in den Geschäftsbericht zu schauen, weil da steht ganz genau drin, wie sich das aufstrukturiert. Ja, also von wohin bis wohin. Ich persönlich finde einen Mittelweg, also ich weiß nicht immer, ob zum Beispiel Mitarbeiteraktien, ob die dich so voranbringen in deinem ganzen Geschäftsmodell. Das muss man alles, wie gesagt, abwägen. Andere sagen, bei schnell wachsenden Unternehmen ist es natürlich interessant, seine Mitarbeiter, seine Kompetenz zu halten mit Aktienoptionen. Ja. Es sind alles verschiedene Faktoren, das muss man tatsächlich individuell betrachten. Tatsächlich ist das Non-Gap meistens immer ein bisschen schön gerechnet, also sieht immer schöner aus als das Eigentliche. Und das ist, glaube ich, so die Krux. Ja? Also wenn du selber Sachen einfach ausschließen kannst nach deinem Gusto, dann wirst du natürlich die Sachen, die schädlich für dich sind, 50 Millionen zum Beispiel bei der Social Chain Group, einfach mal kurz wegbuchen.
Genau.
Ja. Das, also ich würde, vielleicht nimmt man auch einen Median aus beiden, aber tendenziell würde ich eher den PE Gap nehmen, weil das ist einfach, das sind die harten Fakten und die sind dort nicht aufgeweicht.
Genau, ist aber, wie du schon sagst, geschäftsmodellabhängig und kann, ja, bei dem einen Unternehmen ist mehr der Branche tätig, ja, ist oder einer anderen. Ja, am Ende vielleicht der Durchschnitt von beiden ist ja auch schon mal eine gute Idee. Ja, in meisten Fällen, ne, wenn es nicht so weit von wegläuft. Kommen wir zur Investment-Idee. Ja. Philipp, das ist spannend heute. Ich finde, wir haben zwei echt coole Kandidaten dabei. Und bei mir wird es heute ganz süß, weil...
Ja.
Ja, da musst du lachen.
Ich habe damals an dich gedacht,
ja,
als ich stimmt. in den USA war und habe dir, ich glaube, Bacon-Schokolade mitgebracht. Kann das sein?
Ja, genau. Ja.
Von Hershey's, genau.
Also Hershey's Schokolade mit Bacon, das war natürlich ein Traum, ja, also empfehlenswert ohne Ende. Aber was man sagen muss, die Quartalzahlen, naja, Hut ab, klar, umsatztechnisch hat man 10 Millionen verfehlt, nicht so schlimm, weil auf 2,49 Milliarden sind 10 Millionen jetzt nicht allzu üppig, aber gewinnseitig hat man richtig skaliert. Einfach mal 10 Dollar Cent je Aktie überperformt über den Erwartungen. Dazu, lieber Philipp, die Dividende um 15% angehoben, was auch ein ziemlich deutliches Signal ist. Und dazu noch die Prognose für das Jahr oder für das laufende Geschäftsjahr erhöht.
Ja.
Und das, obwohl Umsätze jetzt nicht ganz getroffen wurden, aber man sieht, sie skalieren besser und können auch hier die Margen weiter steigern. Tolle Sache. Ich finde sie auch charttechnisch sehr interessant. Sie sind nach ihrem echten Höhenlauf ja wieder ein Stück weit runtergekommen und in meinen Augen aktuell sehr, sehr, sehr interessant. Denn der Rücksetzer ist genau auf die Grundlinie gefallen des letzten Hochs. Und das muss man sagen, ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Unterstützung bei etwa 233 Dollar weiterhin hält. Insofern für mich
steigen wir ein.
Absoluter Kaufkandidat, ja.
Also wie gesagt, wir haben selber 5.100 Euro heute Morgen investiert.
In unser Wikifolio, nicht in Hershey.
In unser Wikifolio und... Jetzt gehen wir es einfach auch mal wirklich kurz so, wichtig ist, wir werden jetzt nicht jede Woche zwei Aktien investieren, ja, also sie müssen, und das ist die Bedingung, charttechnisch interessant sein und sie müssen unser Wikifolio voranbringen von den Kennzahlen, also wir wollen hier the top of the pops haben,
ja,
und ich habe eine weitere Aktie mitgebracht, wo ich gar nicht den Chart wusste vorher und du sagtest aber auch, das könnte, ich dachte, wir machen sie so als Watchlist für das Wikifolio, aber du hast auch gesagt, auch hier könnte man einsteigen,
ja.
Und das Handelsblatt Research Institut, und das habe ich gelesen im Flugzeug, im Handelsblatt hat die besten Unternehmensberatungen in 25 Kategorien analysiert. Zum Beispiel Immobilien, M&A, Versicherung, öffentlicher Sektor, Marketing, Konsum, Güter, Industrie und, und. Und Marcel, jetzt rate mal.
Ja, ich weiß es, glaube ich schon.
Hast du es gelesen?
Nee, ich hatte
nicht. In wie vielen Kategorien ist Accenture von 25 auf Platz 1?
Wow. 5? 6? Mehr? Wow, stark. Sag's.
19.
19 von 25? Wow, Respekt.
Das ist viel. Wie würde Mark Förster sagen, flash mich nochmal.
Ja, stimmt.
Ich war also wirklich, und deswegen habe ich gedacht, wenn du so viel Kompetenz hast, in mehr als 50% der Bereiche, dann muss ich mir das hier mal genauer anschauen. Und das haben wir gemacht. Als erstes gehen wir jetzt Hershey's durch. Ja, also wir haben Kapitalkosten bei Hershey's von 5,77%. Wir haben eine Kapitalrendite, also wir setzen 5,77% unseres gesamten Kapitals ein und kriegen eine Rendite von 20,22%. Ja, also Check Nummer 1. Die Kapitalkosten sind höher. Nee, die Kapitalrendite ist höher als die Kapitalkosten. Die Rendite, die wir dann insgesamt kriegen, wir können es ja dann auch hier nochmal durchgehen. Wie gesagt, ihr seht das alles kostenlos, natürlich auch in den Shownotes. Ihr könnt euch das auch für eure Analysen verwenden. Wichtig ist, ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden und ihr beachtet unseren Disclaimer. Also, wir haben ein EBIT von 2,2 Milliarden 2022 gehabt. Diese Liste wird ja jetzt auch immer länger, ja. Also, jedes Jahr machen wir das dann. Dann haben wir Assets von 10,9 Milliarden. Hier haben wir 3,2 abgezogen. Und geteilt durch das EBIT macht eine Kapitalrendite von 29,27%. Die Bruttomarge liegt bei 43%, also da sind wir höher als die Holding, ja. Dann haben wir eine Bruttomarge von 43%, das Wikifolio liegt bei 57%. Das nehmen wir aber in Kauf, auch dass die operative Marge ein bisschen sinken wird, weil hier haben wir die Cash Conversion, also sie schaffen es aus 8 Dollar Gewinn je Aktie, 8,80 Dollar Free Cashflow zu holen. Das ist enorm. Sie schaffen es, 16 Mal ihre Zinszahlungen zu decken. Und die Free Cashflow-Rendite liegt bei 3,77% und die des Wikifolios bei 2,75%. Also wir schlagen das Wikifolio in 1, 2, 3 Kategorien. Also wir machen es in 3 Kategorien besser und nehmen eine marginale Verschlechterung einfach hin, um hier 3 Kennzahlen nach oben zu treiben. Accenture wird uns auch helfen, die Gesamtkapitalrendite sozusagen hochzutreiben. Nämlich hier haben wir 31,5%. Die Bruttomarge, hier werden wir ein bisschen abgeben müssen, auch die operative Marge, aber ich gehe davon aus, die Schwankungen werden geringer sein. Die Cash Conversion aus 10,87 Dollar Gewinn je Aktie werden 13,94 Dollar Free Cashflow. Also auch das wird nochmal alles nach oben treiben. Und sie haben gerade mal 47,8 Millionen Dollar Zinszahlungen bei 9,367 Milliarden EBIT, also auch das wird das nochmal nach oben tragen. Und die Free Cashflow Rendite liegt bei 4,37%. Und Marcel, wir gehen jetzt in unser Wikifolio, kaufen live. Wir haben ja gesagt, wir machen immer so 3%. Also wir wollen jetzt auch hier nicht groß verkaufen, außer es ändert sich brutal irgendetwas. Und ihr könnt teilhaben, wie gesagt, investieren. Es gibt eine WKN, richtig, ist alles gesichert.
Oder erstmal beobachten, ist auch kein Thema.
Oder beobachten, natürlich. Also, wie ihr das machen wollt. Jetzt muss ich aber mal kurz ausrechnen. Wir haben 279.000 Cash, das klingt so viel, mal 0,03. Das heißt, wir investieren jetzt 8.900 Euro in Hershey's, virtuell natürlich in dem Depot. Das muss man auch
einfach. Im Wikifolio.
Im Wikifolio, genau. Also 694691. Wir werden dann auch immer kleine Updates dazu geben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird auf jeden Fall spannend. Also 8.900 Euro durch 213,80 sind 41 oder 42. Wir kaufen 42, oder?
Na klar.
42. Zack, anteilig gekauft für das Wikifolio. Und jetzt war es noch 8.900 durch Accenture. Accenture kostet hier aktuell 8.900 durch 290,70 sind 30,6. Also kaufen wir 31 Aktien. Anteilig natürlich. Und sie sind drin. Und ich freue mich. Ich bin total gespannt, wie es hier weitergeht.
Jo. Ja, also absolut. Ist spannend, das Wikifolio. Mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen.
So, Ausblick nächste Woche und dann entlassen wir euch ins Wochenende.
Genau, Quartalzahlen wird es natürlich auch nächste Woche geben. Ich werde wieder berichten können und schon am Montag geht es zum Beispiel los mit den Zahlen von Nemetschek. Auch SoFi wird berichten, gleich am Montagmittag. Dann Arista Networks, bin ich super gespannt, ich bin investiert. Republic Services ist mit dabei. Am Dienstag gibt es die Zahlen von Merck, von Pfizer. Auch hier bin ich investiert. Uber ist mit dabei. Altria wird berichten. Selbst die Deutsche Post, also sprich der DHL Group. Ecolab, IDEX wird berichten. Am Abend dann dienstags AMD. Es gibt Starbucks-Zahlen. Vertex, auch immer sehr spannend. EA und Paycom Software. Außerdem Mittwoch CVS Health, Siemens Healthineers, Ferrari, Humana wird natürlich auch nochmal spannend. Am Abend dann Qualcomm, Shopify, PayPal, McKesson, Top-Unternehmen übrigens, stark gelaufen, auch die schöne Dividende erhöht, Realty Income und am Donnerstag AB InBev wird berichten. Dann Regeneron, BMW und auch Air Products and Chemicals, die ICE wird Zahlen vorlegen, Parker Hannifin, Apple am Abend, Amazon am Abend, donnerstags, Amgen, Stryker, Booking Holdings, also da kommt nochmal so eine richtige Flut an Zahlen. Fortinet ist mit dabei, also ja, selbst Block. Also wirklich, hier wird es sehr interessant, auch die kleineren Unternehmen und natürlich ist dann auch das große Ganze schon durch. Am Freitag noch die Zahlen von Dominion Energy und Swiss Re. Magna wird noch berichten, Vonovia, auch hier bin ich investiert, daher auch nochmal Disclaimer-Hinweis, ich bin gespannt.
Nächste Woche gibt es dann natürlich auch wieder Dividenden. JP Morgan, Stryker, TD Ameritrade wird bezahlt, Campus Soup, Morningstar, Stryker, hatte ich schon erwähnt, am Dienstag Verizon, Bristol Myers, CVS Health, General Mills, AT&T, Freeport, McMahon, am Mittwoch Graco, dann West, Donnerstag Nokia, HP Fuller, Freitag Vodafone, Dollarama, also Montag und Dienstag sind so die Dividendenzahlungen.
Genau. Deckel drauf.
Deckel drauf, danke, dass du da warst. Wir haben die eine gefunden und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.